Die beleuchteten Brüder begrüßen euch alle da draußen recht herzlich zu diesem Podcast, Folge Nummer, weiß ich nicht, 179 oder so. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Wir sind wieder da, die beleuchteten Brüder treffen sich wieder zusammen bei dir im Keller, um eine neue Folge aufzunehmen und die Ohren unserer Zuhörenden zu umschmeicheln.
Umschmeicheln war auch mein Wort im Kopf.
Ich weiß.
Es ist der 18.03.2025 um 20.54 Uhr, das ist irgendwie ähnlich. 20.54 Uhr 2025, naja, naja.
Deswegen schaffe ich sonst Kontext.
Hallo.
Hallo. Wie geht's dir denn?
Du, ich sag mal so.
Es sind Ferien in Hamburg.
Es sind Ferien in Hamburg. Ich habe letztes Jahr kaum Urlaub gehabt. Nach einem, man hat es in diesem Podcast gehört, ziemlich aufreibendem und anstrengenden, aber auch sehr schönen Sommerurlaub, der mir alles gegeben hat, nur nicht die nötige Erholung, hatte ich fortan eigentlich keinen richtigen Urlaub mehr. Im Herbst konnte ich gar keinen Urlaub machen. Weihnachten ist Weihnachten, das ist auch, wenn man Familie hat, eher ist schön, aber auch nicht erholsam, sag ich mal. Dann war ich noch die paar Tage da im Hausboot, das war schön, das waren aber irgendwie 3 Nächte oder so.
Über Silvester,
da haben wir eine richtige Auszeit gehabt von ein paar Tagen. Trotzdem, jetzt standen sie an. Die 2 Wochen am Stück im Frühjahr habe ich sonst nie, seit ich richtig arbeite, immer nur eine Woche Frühjahr, eine Woche Herbst, 2 Wochen. Volle Möhre, geil, wir hatten überlegt, richtig zu reisen, das haben wir aus verschiedenen Gründen dann nicht gemacht und haben gedacht, okay, wir machen richtig zu Hause einen richtigen Hamburg-Urlaub. Und dann passiert das, was immer passiert, ich bin fürchterlich krank geworden, man hört es noch ein bisschen.
Ja, man hört es noch.
Schon am ersten Wochenende ging das los und dann war ich richtig, mehr als eine Woche richtig krass erkältet mit Kopfschmerzen und zugeschleimt und sonst was.
Ja, man kann sagen, im Grunde fing das an kurz nach unserer Podcast-Aufnahme
genau.
Von der letzten Folge.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht mehr aus dem Kopf genau, wann die war, aber ja, rund 1,5, 2 Wochen her.
Ja, und die Nachwehen sind immer noch zu spüren und ich habe auch seitdem, die erste Woche habe ich eigentlich selten, bin ich vor... nach 7 aufgewacht.
Mhm.
Und sonst weckt mich jeden Tag der Wecker um 7 und zerfrisst mein Gehirn und es macht mich fertig, dass ich nicht liegen bleiben kann. Jetzt habe ich 2 Wochen Ferien und dann bin ich irgendwann, den einen Abend war ich so krank, dass ich irgendwie um 9 eingeschlafen bin oder um 9:30 oder so und bums, 5.15 Uhr war ich wach.
Ja, ausgeschlafen.
Oh. So, und jetzt könnte man daran verzweifeln und sagen, ich bin gemein, da hat man ja nicht Ferien, da wird man krank, ist ja typisch, immer wenn man arbeiten muss, dann ist man gesund und fit und arbeitgeberfreundlich und so weiter. Aber du kennst mich, ich liebe das Leben und ich war einfach beflügelt von einer fantastischen Frühlingszeit da draußen, von einem neuen Leben, das in mein Leben Einzug gehalten hat, wie jedes Jahr. Aber es war einfach so, es war toll und ich habe einfach dann durchgezogen, einigermaßen schon. Wir haben tolle Sachen gemacht. Wir haben wunderschöne Dinge erlebt. Hamburg ist eine schöne Stadt.
Ja.
Wir waren auf dem Fischmarkt.
Oh je.
Ich war noch nie, nicht nach einer Nacht, also freiwillig morgens auf dem Fischmarkt.
Ich war noch nie irgendwann jemals auf dem Fischmarkt.
Ja. Ich war bei Arne Dieter.
Ja, du hast ein Foto von seiner Tüte.
Ja. Ich hätte ihn auch so fotografieren können, aber irgendwie wollte ich das.
Er war da.
Er war da.
Schön.
Er war sehr, sehr alt.
Sehr alt.
Alter,
ja.
War der alt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Er hat auch nicht mehr geschrien wie früher.
Nee,
er hat eher so
kann er bestimmt nicht mehr.
Onkelhaft freundlich mit den Leuten Scherze gemacht.
Ja.
Ganz kleine Bude hat er da.
Ist er gut besucht? Also hat man das Gefühl, dadurch, dass er so eine Lokalberühmtheit ist, hat er.
Die Leute haben Fotos mit ihm gemacht.
Ja.
Also ich halt nicht, aber ja.
Ja. Nur von seinem Aufkleber.
Ja. Und ach was, weiß ich, wir haben uns als Familie Basketball-Matches gemacht, wir haben gegrillt, weil unsere Tochter Bock drauf hatte mit unserem alten klapprigen Grill. Wir haben morgens haben wir Picknick gemacht zum Frühstück, sind wir ins Alzertal gefahren und haben das gemacht. Wir waren im Museum, wir waren im Kino, wir haben Eis selber gemacht.
Was habt ihr im Kino geguckt?
Paddington in Peru.
Ah, okay. Und wann?
Toller Film.
Jetzt
mit Antonio Banderas.
Als Paddington?
Nee.
Als Antonio Banderas.
Ja, wirklich als Antonio Banderas.
Das ist doch, der spielt doch immer eigentlich.
Ja.
Entweder sich selbst oder zumindest immer die gleiche Rolle. Ja. So wie Machete.
Er hat
Danny Trejo.
Er hat einen Typen, einen Papa von einer ein Papa von einer Tochter gespielt, ein Vater gespielt, der so ein in Peru so ein Schiff, so Schipper-Geschichte auf dem Fluss macht, mhm, und in Wahrheit aber immer noch vom Goldrausch besessen ist und wie alle seine Vorfahren Eldorado sucht. Mhm. Und da war dann so ein bisschen der Antagonist.
Okay.
Aber am Ende hat er sein Herz gefunden.
Das also spoilert doch nicht.
Es war Antonio Banderas.
You know what you get.
Und Olivia Colman hat auch mitgespielt.
Ach, wie schön. Mögen wir.
Ja, Entschuldigung.
Ja, schon gut. Gegrillt, hast du erzählt.
Ja.
Wann hast du denn das letzte Mal selber gegrillt?
Das ist, glaube ich, gar nicht so ewig hier, aber zu Hause selber gegrillt habe ich, glaube ich, in diesem Haus erst einmal vorher.
Aber ich meine halt so mit selber gegrillt, so ich entscheide jetzt, ich packe den Grill aus und mache den an.
Ja, das muss damals gewesen sein. Aber wahrscheinlich haben wir das auch nur meiner Schwiegermutter zuliebe gemacht.
Und jetzt deiner Tochter zuliebe.
Ja, aber es ist so geflowt. Wir haben einfach gesagt, es war so ein bisschen so ein, unsere Tochter hat das Yes Day genannt. Wir haben gesagt, es ist Ferien, jede Idee ist eine gute Idee.
Hat sie unseren Podcast gehört? Das habe ich doch vor 2-3 Folgen mal empfohlen.
Ja.
So eine Phase, ich sage ja, zu spielen.
Genau.
Deine Tochter ist sehr klug und ihre Zeit war weit voraus.
Ich habe mir eine Pen-and-Paper-Kampagne für die alle ausgedacht, die wir gespielt haben. Wir haben Sachen gebastelt, wir haben uns quatschig verkleidet, das war so richtig...
Das klingt doch alles richtig gut.
Es war ganz, ganz toll, es war trotzdem gepisst, dass ich die ganze Zeit so krank war. Ich lag halt zwischendurch schon auf immer, denn wenn wir unterwegs waren, musste ich mich dann eine halbe Stunde aufs Sofa legen und bin morgens immer völlig verschleimt aufgewacht.
Ist nächste Woche noch Ferien?
Diese Woche.
Diese noch?
Ist die zweite.
Nächste aber nicht mehr.
Letzte und diese.
Okay.
Und insofern kann ich sagen, ja, das war ein bisschen kacke. Ich habe ich sonst nie gemacht. Ich bin zur Ärztin gegangen und habe mir 3 Tage zurückgeholt immerhin.
Sehr gut.
Und ja, einfach eine ganz tolle Familienzeit. Terrasse, draußen, Sonne.
Oh. Kein Fernweh.
Kein Fernweh. Nee, hab's nicht. Also es wäre echt scheiße gewesen, wenn ich jetzt irgendwie in Marokko in der Wüste gewesen wäre.
Das stimmt.
Und da die ganze Zeit die Klumpen aus dem Hals geballert hätte. Und wäre wenigstens mal ein bisschen Feuchtigkeit in der Wüste gelandet.
Ja. Du wärst du selber desertifiziert.
Ja. Von innen. Apropos, letztes Mal in diesem Podcast sehr, sehr lang als Geilste von früher.
Ja.
Heute, diese Woche nicht.
Diese Woche
dieses
nicht.
Dieses Mal nicht. Ich habe auch nichts vorbereitet und wir brauchen nach dem langen Blog auch eine Pause.
Erstens das und zweitens hat mir unsere liebe Hörerin Anne gestern geschrieben. Oder heute? Gestern? Gestern, glaube ich. Und sie hat jetzt zum ersten Mal seit dem Jahresrückblick mal wieder unseren Podcast gehört. Und jetzt gerade auch die aktuellste Folge, die mit dem langen Ding. Und sie kannte die Kategorie überhaupt gar nicht, weil sie die davor nicht gehört hat. Und wir auch nicht darüber gesprochen haben. Und dann hat sie mich irgendwie angeschrieben mit, was soll denn, ich muss den Wortlaut, sonst tue ich ihr Unrecht, aber ich muss auf jeden Fall, ich fühlte mich ein bisschen angegriffen, muss ich sagen. Habe ich ihr nicht erzählt, erzähle ich dir jetzt auf diese Art und Weise. Wir schreiben immer so viel. Warte. Oh, das ist jetzt richtig gut. Jetzt beim
Zuhören. Ich kann sagen, sonst noch sagen, ich habe hier eine geile, was wir sonst alles gemacht haben. Wir haben Feuer gemacht. Wir haben Mr. Bean geguckt.
Die Serie oder irgendeinen der nicht so guten Filme?
Die Serie.
Sehr gut.
Wir haben unser Garagentor angesprüht mit Spraydosen. Wir waren an der Außenalster abends und haben Sonnenuntergang gemacht.
Spraydosen auf dem...
Nein, ans Garagentor. Und das Fahrrad meines Sohns haben wir auch
angesprüht. Ja, das habe ich gesehen, aber das Garagentor ist doch...
Ist heute erst passiert.
Ach, heute erst passiert.
Wir waren geil essen.
Sieht das geil aus? Da gucke ich ja immer drauf, wenn ich aus dem Fenster schaue.
Jetzt nicht mehr lange.
Das stimmt.
Und wir haben das Zimmer unseres Sohnes in einen Garten verwandelt, mit richtig großen Hochbeeten und Dschungelvorhängen und so, weil er da Bock drauf hatte. Jetzt hat er so richtig künstlichem Efeu um Stöcker, die wir aus dem Garten gesammelt haben müssen. Kennst du noch, wo die wilden Tiere wohnen, das Kinderbuch?
Ja, ich habe das selber nie gelesen. Ich kenne nur die Figuren.
Da geht er ohne Essen ins Bett, weil er so wild ist.
Mhm.
Und dann ist er wild und ist in seinem Zimmer und dann wächst in seinem Zimmer, werden die Wände verschwinden und es wächst ein Urwald. Und dann ist er in diesem krassen Urwaldland und stellt sich das vor. Und da ist er der König der wilden Kerle. Und
da wohnt jetzt dein Sohn.
Da wohnt mein Sohn. Er wohnt in dem Zimmer, aus wo die wilden Kerle wohnen.
Das ist wie Narnia dann, wenn man da das Fenster, die Tür aufmacht.
Ja.
Anne hat mir geschrieben, ich habe mal wieder Belebu-Podcast gehört. Aber was sollte dieser Geschichte aus der Geschichte Verschnitt für Arme? Macht ihr das jetzt immer? Und dann habe ich halt gesagt, über dass es halt etwas ausgeartet ist in der vergangenen Folge. Und dann hat sie halt gefragt, warum wir das überhaupt machen. Und da habe ich gesagt, weil Benny das vor ein paar Folgen mal mitgebracht hat und wir damit viel Spaß hatten und die Rückmeldungen absurd positiv waren. Ja, das einmal kurz zur Einordnung. Okay, du bist jetzt im letzten Viertel deiner Urlaubswochen
ja.
Im Frühjahr. Und jetzt geht's dir aber langsam wieder besser.
Jetzt werde ich hoffentlich langsam wieder gesund.
Auf jeden Fall klingst du viel besser als vor ein paar Tagen, wo wir kurz telefoniert haben. Stimme, das war hart, ey.
Boah, ja, also ungefähr so.
Ja, so ähnlich klang auch meine Mutter, mit der ich heute telefoniert habe.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, wenn du das hörst.
Bleib wieder gesund.
Ich muss das jetzt einfach erzählen. Das ist einfach so eine peinliche Nummer, liebe Mama. Ich muss das jetzt der Weltöffentlichkeit erzählen. Am Samstag ziehe ich ja um. Und meine Mutter hat angeboten, wie auch schon beim letzten Umzug, für Kaffee, Kuchen und so bestellte, belegte Brötchen zu sorgen. Mhm. Bei so einer Konditorei, Bäcker, Luise vielleicht, keine Ahnung, wo das herkommt. Und dann hat sie gefragt, was sie denn so da drauf machen soll per WhatsApp. Und dann habe ich halt gesagt, ja, mach doch einen Mix aus irgendwas Vegetarischem und mit Fleisch. Manche finden das eine gut, manche das andere, macht doch einen Mix. Okay. Und dann hat sie mich ein paar Stunden später angeschrieben bei WhatsApp mit der Frage, sind Ei und Käse vegetarisch? Ich habe gesagt, ja. Und sie gesagt, okay. Das war so süß, aber auch peinlich bis ins Mark.
Aber vielleicht ist Salat im Käse.
Salat im Käse?
Lab.
Ach, Lab im Käse.
Das ist nicht vegetarisch. Man kann es einfach komplett vegetarisch machen, denn das Vorteil von vegetarischen Brötchen ist, die schmecken auch den Leuten, die Fleisch essen.
Das stimmt. Das ist richtig.
Aber passt schon. Passt schon. Ja, ich bin dabei. Das ist der letzte Podcast, den wir nicht in diesem Keller wahrscheinlich.
In der direkten Nachbarschaft zueinander
aufnehmen. In der direkten Nachbarschaft, sondern du wirst ab jetzt einen längeren Fußweg haben.
Ja, ein deutlich längerer Fußweg. Aber mit der Bahn oder mit dem Bus ist, oder Quatsch, mit dem Fahrrad. Ist nicht die schönste Strecke, ehrlicherweise, aber es geht ausreichend schnell.
Es gibt bestimmt
eine
Strecke, die 3,5 Minuten länger ist, aber
das kann
viel
sein.
Schöner.
Das kann gut sein.
Und die werde ich dann nehmen oder du. Und
ich nicht, ich nehme die Scheißstrecke.
Du nimmst die Scheißstrecke. Und jetzt ist ja auch die warme Jahreszeit, da ist das mit dem Fahrrad auch nicht so schlimm.
Genau.
Das heißt, erst im Winter wird es wieder kacke.
Nichtsdestotrotz wird es zukünftig dann auch mal wieder Remote-Podcast-Folgen geben. Und das gab es wirklich schon sehr lange nicht
mehr.
Ja,
das stimmt.
Sehr lange her. Über zwei oder um die 2,5 Jahre, würde ich mal sagen.
Während der Corona-Zeit hatten wir nochmal.
Nee. Das war die harte Corona-Zeit, wo wir das sonst auch gemacht hätten. Also wir haben das nie gemacht, seitdem ich hier wohne. Und das sind jetzt knapp nicht ganz 2,5 Jahre.
Haben wir das nicht einmal gemacht aus irgendwelchen Gründen? Krankheit oder so?
Nee.
Gut, krass durchgezogen.
Krass durchgezogen.
Wie lange wohnst du hier?
Etwas weniger als 2,5 Jahre.
Tja. Okay.
Okay.
Gut. Ist auch diese Zeit in unserem Leben geräuschlos vorbeigegangen.
Geräuschlos?
Und wir haben, ja, es gab keine Unfälle.
Aber 2,5 Jahre Podcast rausgehauen, wirklich nicht geräuschlos.
Ja, Podcast ist auch Geräusch.
Podcast ist Geräusch, insbesondere unsere.
Hast du nicht noch nicht gesagt,
mehr
dass
Geräusch.
Du das, Namen, das Wort geräuschlos für dich entdeckt hast?
Nein.
Sondern ihr habt das geräuschlos erledigt?
Nein.
War das eine andere Person, mit der ich rede?
Das sollst du doch lassen, habe ich dir doch gesagt. Beides Umzug und so eine Zeit des Umziehens ist ja auch immer irgendwie spannend, weil man mit Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert wird, mit denen man sonst im Alltag nicht so konfrontiert wird. Es ist auch immer so ein bisschen so ein kleiner Check-up, wie selbstwirksam bin ich, genauso wie auch bei den Umzügen, worüber wir gesprochen haben. Was kann ich leisten, was habe ich auch für Menschen im Freundeskreis und Bekanntenkreis, Familienkreis, die man irgendwie einbinden kann und irgendwelche Expertisen so versammeln kann. Und das macht schon alles echt Bock. Also das ist, muss man wirklich sagen, wir haben uns entschieden, eine komplette eigene Küche in unsere neue Wohnung reinzubauen. Und das ist, ich habe es mir leichter vorgestellt, eine Küche zu bauen. Also auf Basis von IKEA-Möbeln, muss man sagen. Also wir haben jetzt nicht die Möbel selber gebaut, aber die Arbeitsplatte gekauft, ausgemessen. Heute noch das letzte Stück zugesägt, damit man da ein Waschbecken einlassen kann und einen eigenen Wasserhahn. Also
einen eigenen
Wasserhahn. Das ist mein Highlight daran.
Da steht dein Name drauf, eingraviert.
Das ist mein eigener Wasserhahn. Heute wurde Herd und Ofen eingebaut, was man vorher dann auch zurechtsägen musste und so. Das war dann ganz aufregend, passt überhaupt der Ausschnitt und so, aber hat gepasst. Alles geil.
Ja.
Aber was am allermeisten Ärger und Arbeit verursacht hat, sind die Leisten hinten an der Wand.
Das kann ich dir sagen.
Unfassbar, was die Entscheidung der Menschen, wer auch immer das entschieden hat, da 13 Zentimeter hohe Leisten in die Küche einzubauen. Mhm. Unglaublich.
Das ist ein ganzes Stück.
Das ist ein ganzes Stück. Und das ist höher, als man so normale IKEA-Möbel mit ihren Füßen schrauben kann.
Du redest von, Moment, die Leisten oben auf der Arbeitsplatte drauf.
Nee, unten.
Ach, die Blenden.
Die Fußleiste. Die normale Fußleiste an der Wand, zwischen Boden und Wand. Es gibt ja Fußleisten.
Ach so.
Ja.
In der Küche?
In der Küche.
Das ist ja Quatsch. Hm. Wer braucht denn Leistenfuß?
Also, und das so ist Hamburger alles neu gemacht. Also, an zwei und Seiten.
Die musst du Hamburger. Die raustrümmern oder was?
Nee, haben uns nicht getraut, weil die gerade ganz neu reingemacht. Wir haben es alles so hochgesetzt, dass es alles drüber ist. Aber dafür brauchten wir halt also Hölzer in der richtigen Größe und mussten die Füße, so die Füße drehen, auf Maximum. Ja, okay. Und dann musste man auch die Schiene hinten entsprechend anpassen, weil die ja in eine Schiene reingehängt werden. Aber es sind ein paar auch interessante Sachen jetzt aufgrund dieses Umzugs passiert. Und einen möchte ich dir erzählen. Wir waren bei IKEA öfter in letzter Zeit, aber insbesondere von einem Mal möchte ich dir erzählen, weil wir wollten Sachen zurückgeben. Wir hatten so ein paar Dinge, die wir original verpackt zurückgeben konnten. Dann habe ich gelernt, IKEA hat den Service, dass man bereits aufgebaute Möbel da einfach zurückgeben kann. Ja. Aufgebaut, wusste ich nicht. Unfassbar. Und dann waren noch irgendwie zwei Sachen per Post beschädigt gekommen. Haben wir alles zurückgegeben und wir dachten schon, oh Gott, scheiße, das dauert bestimmt voll lang. Wir hatten Zeitdruck, weil wir noch unsere Balkonmöbel hier über eBay Kleinanzeigen verkauft haben. Mit denen hatten wir einen Termin und dann mussten wir das aber an dem Tag machen. Es war auch alles stressig, aber dann sind wir bei IKEA, ziehen eine Nummer, man muss eine Nummer ziehen bei der Rückgabe. Und wir lernen CBay kennen.
Ja.
CBay. Beste Frau von der Welt.
Ist die künstliche Assistentin?
Nein, CBay ist eine echte, hochkompetente, extrem freundliche Mitarbeiterin gewesen, die schon gleich von meiner Frau Entschuldigung gesagt bekommen hat, als man so mit diesem ganzen Wagen und diesen zwei Sachen aufgebaut, hier ganz viele Kartons schon aufgerissen und hoffentlich die richtigen Teile wieder reingeworfen. Wir dachten, oh Gott, wir machen dieser armen Frau jetzt so viel Arbeit und entschuldigen uns schon mal im Voraus. Sie, was ist denn bei euch los? Komm her. Und dann meint sie, okay, und das sind, okay. Und dann waren es auch noch drei verschiedene Bestellungen mit drei verschiedenen Bons und Quittungen. Sie meint, ganz kein Problem. Wir kriegen das hier hin. Ist doch überhaupt kein Problem. Das und das und das, okay, und das sehe ich auf dieser Rechnung. Okay, okay, und das ist jetzt schon aufgebaut und das war high oder kaputt? Das war kaputt, okay, das war, dann muss ich hier, und dann noch hier nochmal, das ist die andere Bestellung, ne? Ja, okay, alles klar. Und das hat 8 Minuten gedauert und dann war alles Geld direkt wieder bei PayPal auf dem Konto, noch bevor wir ins Auto gestiegen sind. CBay, mein Herz geht raus an dich. Das war wirklich richtig, richtig toll. Das hab ich ihr sogar noch danach gesagt. Ich habe gesagt, Sie haben hier exzellente Arbeit geleistet. Mhm. Vielen Dank, habe ich gesagt. Ja, komm. Hat das nicht gut annehmen können. Aber das war wirklich klasse.
Cool. Gute Erfahrung.
Sehr gute Erfahrung.
Hat IKEA nicht auch ihr Hotdog-Verkauf jetzt irgendwie noch mehr automatisiert?
Ja, du kaufst jetzt Hotdog wie jetzt auch in den meisten McDonald's-Filialen, die deine Bestellung an so einer
Touch. Ach so, ja, aber es ist, ja. Aber die geben es hier trotzdem noch mal raus
mit echten Händen. Ja, mit echten Händen und man kann den Würstchen auch noch beim Braten, beim Kochen zugucken. Aber Veggie-Hotdog 1 Euro, normaler 2.
Hm. Heftig.
Ja.
Das ist ein ordentlicher Unterschied.
Ja.
Bei Burger King sind es irgendwie 10 oder 30 Cent oder so.
Ja, fand ich bemerkenswert. Nicht unsympathisch. Genau, das war gut. Und dann muss ich da noch eine Geschichte erzählen. Da habe ich mal wieder auch mich meiner selbst versichern können, dass ich viele Dinge gut kann. Über Geld sprechen und handeln gehört nicht dazu. Wir hatten noch im Keller 3 riesengroße Kartons, randvoll mit DVDs und Blu-Rays, ganze Serien, Staffeln, komplette Serien, teilweise noch eingeschweißt, original, die wir auf dem Flohmarkt nicht losgeworden sind, die man aber heutzutage auch offen gestanden nicht mehr braucht. So, und dann hat meine Frau herausgefunden im Internet, dass es in Wandsbek noch eine Empire-Videothek gibt, die alte DVDs und Blu-Rays ankaufen.
Ja.
Und dann haben die gesagt, wenn man größere Bestellungen hat, soll man kurz vorher anrufen. Haben wir gemacht, sind dann da hingefahren. Und dann war da, ich habe ja selber mal 3 Jahre in der Videothek gearbeitet. Die sah aber anders aus als die Empire, die ich jetzt vor 2 Wochen betreten habe.
Da bin ich gerade dran vorbeigefahren an deiner alten Winterhude, ne?
Ja, Winterhude-Marktplatz. Da ist jetzt ein DM drin.
Ja.
Ja, seit vielen Jahren schon. Und Das sah aber aus wie, kennst du die Ludolfs?
Ja.
Die auf dem Schrottplatz wohnen, wo immer alle, also ganze Schrottberge sind und nur Peter Ludolf weiß, wo welche Einzelteile sind. Großartig, habe ich gerade neulich eine Folge gesehen.
Peter Ludolf, die anderen Ludolfs.
Das ist so.
Haben keine Ahnung.
Das ist so.
Ja.
Das ist wirklich so. Ja. Dann geht Günther immer ins Telefon, Ludolf, Moment, ich frag mal. Und dann, Peter, haben wir noch einen Vergaser von Toyota, Baujahr 85? Ja, müssten wir noch haben. Ja, Sie können vorbeikommen. Das ist der einzige Job von Günther. Die Ludolfs, großartig. Nein, es sah da drin so aus wie bei den Ludolfs, nur halt mit DVDs. Also das war alles wirklich, oder in so einem echt runtergerammelten Plattenladen.
Die machen nur noch an und keinen Verkauf mehr.
So sah es da aus. Und man hat auch noch so um die Ecke in den Tresen sehen können, so in so einem Backstage-Bereich. Und es war unfassbar. Bis an die Decke gestapelt, DVDs. Und dann war da so ein Typ, ich sag mal, vielleicht so Ende 40, mit so einem ganz spitzen Bart, so ein jung gebliebener Nerd-Film-Cineast. So jemand, der nicht einsehen möchte, dass die Welt sich weitergedreht hat. So wirkte er, aber nicht unsympathisch. Und dann guckt er sich diese ganzen Sachen an. Und dann fragt mich irgendwann, was willst du denn dafür haben? Und ich, oh nee, ach, ich weiß es nicht. Und dann habe ich so im Kopf mal kurz versucht durchzuspielen, was habe ich denn mal dafür bezahlt? Bin dann aber ganz schnell davon wieder weggegangen.
Das fühlt sich nur schlecht.
Ja, wirklich, das kriege ich niemals wieder rein, nicht mal ansatzweise. Und dann habe ich ganz lange rumgedruckst und dann meinte er, komm, sag mal was. Ich sag dir schon, wenn es zu viel ist und ich sag dir auch, wenn es zu wenig ist.
Ja.
Mach ich, okay, ist ein Deal.
Dann sag es mir doch direkt.
Ja.
Warum muss ich hier?
Das wäre mir lieb gewesen, aber sind 100 Euro zu viel? Habe ich so ganz schüchtern gefragt, so direkt in den Staub geschmissen. Und dann guckt er locker 5 Minuten, ohne ein Wort zu sagen, nochmal so alles durch. Er denkt und guckt und überlegt und dann, für 100 Euro würdest du mir geben? Oder ist das zu wenig? Und er wieder, guck, 3 Minuten, nichts gesagt, am Denken, am Rechnen, am Überschlagen. Ich gebe dir 130. Und dann meine ich, oh, wow. Ja, gerne. Komm, machen wir 120, weil das so nett war, dass du mehr gesagt hast als ich. Und was macht er? Er gibt mir 130.
Das hat sich wahrscheinlich richtig gefreut.
Ja, ich hätte wahrscheinlich 250 mal mit einsteigen können.
Ich hatte aber auch so eine, ich habe meine ganze Magic-Kartensammlung ja verkauft.
Ja.
Und ich habe die alle vorher sortiert und in Listen und die Preise geguckt. Und es gab halt die nicht viel wert sind. Die werden dann nur so stapelweise, kriegst du pro Stapel dann noch 1 Euro oder so. Und ich hatte aber auch einige echt wertvolle dabei. Und dann kam so ein Typ extra aus Rostock angefahren für meine Sammlung.
Aus Rostock.
Und hatte halt vorher schon, hatte ich mit dem so geschrieben, was habe ich so und so weiter. Und dann hat er vorher gesagt, okay, je nachdem, wie so der Zustand ist und dies und das und jenes und so, kann ich dir am Ende zwischen so und so viel Prozent und so und so viel Prozent des Listenpreises geben.
Mhm.
Und weil er meint, er muss halt auch, er kann nicht, einiges ist für sich, einiges muss er weiterverkaufen und er nimmt mir das halt ab, dass ich das alles einzeln verkaufe und so, das ist dann die Marge. Und am Ende hat er so, der war so richtig ausgebufft, hat er so gesagt, okay, pass auf, also, richtig gut ist, sind alle fantastisch vorsortiert, Zustand ist richtig gut bei den meisten und du hast mir auch ganz viel Arbeit abgenommen, weil ich halt die ganzen Preise und so, das immer nur so stichprobenartig rausgecheckt. Und dann hatte er irgendwie ein Bedenken oder sowas, nämlich, ich glaube, dass ich vorher hatte ich schon an jemand anderen, den ich kannte, 1 oder 2 Karten einzeln verkauft, die er gerne gehabt hätte.
Ja.
Und dann hat er aber am Ende sozusagen mich ans untere Ende seiner ursprünglichen Marge gesetzt.
Das ist aber nicht
viel. Ne? Also er hat gesagt, irgendwie je nachdem zwischen und je nachdem wieder. Und ich hatte halt eigentlich alles erfüllt, aber aufgrund des Dings hat er halt das gemacht und ich habe sofort eingeschlagen. Und da ärgere ich mich bis heute, dass ich hätte einfach, der kam aus Rostock, das hätte er, der hätte, wäre jetzt nicht nach Hause gefahren, ohne wenn ich gesagt hätte, Alter, komm, 5% mehr. Ja. Und 5% bei so einer Sammlung sind schon ordentlich was. Da hätte ich bestimmt nochmal 300, 400 Euro oder sowas rausschlagen können. Ich weiß nicht, das ist jetzt mit den 5%, keine Ahnung. Es war viel Geld, und aber ich mach das auch nicht. Ich mag es nicht, ich mag nicht nachverhandeln. Ich wollte genauso, dass er mir einen Preis sagt.
Ja.
Ja, aber komm, du hast für 2 alte Kartons immerhin noch 130 Euro bekommen.
Ja.
Das ist ja ganz gut. Vielleicht sollte ich das auch mal machen.
Ich kann das empfehlen.
Ich habe auf dem Dachboden auch noch einiges. Ich gehe gleich hin und sage 300 Euro. Stimmt so.
Egal, ob du mir so viel dafür geben möchtest oder nicht. Ja, also das sind gerade so Dinge, die in meinem Leben in meiner Nicht-Arbeitszeit passieren und noch, aufregend sind.
Du hast letztes Mal von deinen ganzen letzten Malen gesprochen. Hast du das weiter bewusst gemacht?
Und zwar in absurden Ausartungen. Als ich neulich in den Kühlschrank guckte und ganz traurig war, weil ich vor dem Wochenende gezählt habe, dass wir noch 4 Eier haben und dachte, oh Mann, dann habe ich ja jetzt schon das letzte Mal Eier gekauft für diese Wohnung und das gar nicht bewusst gemacht. Wie ärgerlich. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe nochmal Eier gekauft.
Ich dachte, jetzt müssen wir am Samstag die Eier so ganz vorsichtig transportieren.
Nee,
die
sind noch in der Verpackung.
Okay.
Extra deswegen, weil in dieser Wohnung brauchen wir sie nicht.
Du weißt ja genau, wie viele Eier du brauchen.
Ja, also doch ein paar dieser Dinge. Viele Kleinigkeiten, wie du an dem Eierbeispiel feststellen kannst.
Wir haben Darts gespielt hier neulich. Es geht erstaunlich gut. Ich habe ewig kein Darts mehr gespielt. Und ja, wir hatten die so blöd aufgehangen, sodass sie hin und her gewackelt ist und an einem blöden Ort ist. Und dann haben wir festgestellt, wir haben so einen großen Birkenzweig da sinnlos auf der Terrasse rumstehen seit 2 Jahren, wo die genau reinpasst in die Gabel. Und auf der richtigen Höhe. Und dann kann man blam, blam, blam. Und es macht Spaß. Ja, eigentlich finde ich Darts ja unfassbar, also so von draußen betrachtet, unfassbar langweilig.
Das ist immer nur dasselbe. Profi-Dart
geguckt? Hab ich, das ist faszinierend.
Ja, schon, oder?
Das ist faszinierend. Aber wenn du es selber machst, ist es halt einfach nur, du stehst und versuchst, es ist so wie einer dieser, versuch mal, diesen Ball in den Papierkorb zu werfen. Das machst du irgendwie 3 Mal und dann hast du keine Lust mehr. Aber immer wieder irgendwie, weiß ich nicht.
Ich finde Darts.
Gibt mir nichts, aber dann habe ich es gemacht und fand's cool.
Privat-Darts hat das Problem, dass es immer erst zum Ende einer Runde spannend wird, wenn man bestimmte Zahlen treffen muss.
Ja, aber ich finde sowieso diese Seite der Dartscheibe total kacke.
Diese also, Seite der
Dartscheibe? Es gibt ja 2 Seiten. Es gibt ja einmal die Seite, die echte Seite, mit den, die du meinst, mit den verschiedenen Zonen und zweifach, dreifach.
Was gibt's noch?
Und es gibt einfach die von außen nach innen wird's mehr. Außen ist ein Punkt, dann 2, 3, 4, 5, 6, Bullseye. Und die finde ich viel sinnvoller, denn wenn du auf so eine Dartscheibe wirfst und du versuchst, die 20 zu treffen, wirfst daneben und triffst die 1, aber wenn du auf der anderen Seite triffst, also das ist super random, weil jedes...
Ja, je nachdem, wie präzise Feld, du werfen kannst.
Ja, aber jedes Feld ist gleich leicht zu treffen.
Nee, überhaupt nicht. Das, also
die inneren, aber das ist ja auch so ein Ding. Du hast außen doppelte Punktzahl, dann ein Feld 20 meinetwegen, dann ein Feld dreifache Punktzahl und dann wieder 20.
Ja.
Das ist so ein Quatsch.
Naja, das ist Risk-Reward.
Ja, aber es ist einfach nur Versuch, Spots zu treffen, aber du hast halt bei manchen auch eine viel größere Chance, wenn du daneben wirfst, trotzdem noch mehr Punkte zu machen.
Ja.
Also ist es vielleicht kein Zufall, dass die 1 neben der 20 liegt.
Richtig.
Weil das ist Risk-Reward. Aber dann gehst du halt auf die 9, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das scheiße. Mit diesen Zonen. Ich finde es viel besser, je weiter du in die Mitte triffst, umso mehr Punkte kriegst du. Das heißt, du hast ein Ziel und je näher du ans Ziel kommst, desto mehr Punkte.
Ja, das ist die Kindervariante, ne?
Ja, aber die ist besser. Die ist weniger willkürlich, finde ich.
Das würde mich mal interessieren, wie das unter Profi-Dart-SpielerInnen aussehen würde mit dieser Scheibe.
Einfach. Wahrscheinlich weniger spannend.
Ja, wahrscheinlich weniger spannend.
Ja. Aber bei der anderen hast du auch ein Bullseye, oder nicht?
Ja, aber das ist nur 50 Punkte und keine und Triple 20 ist ja das Feld, wo man immer hin möchte.
Das Bullseye ist weniger, das ist ja auch völlig verrückt.
Ja.
Das heißt, die gehen einfach immer auf Triple 20, die Profis.
Ja, 180 versuchen sie immer, dass der schnellste Kopfrechner-Moderator der Welt das so laut schreit. Das kennst du doch auch, oder? Wenn du das schon mal live, also Profi
stimmt, aber ich erinnere es nicht.
Die sagen doch immer blitzschnell, sobald der dritte Pfeil drin ist, sagen die doch immer die Punktzahl alle an.
Die haben doch einfach einen Computer da, der ihnen das sofort anzeigt.
Das sicher?
Rechnen die doch nicht selber.
Ich glaube, das rechnen die. Ich glaube, die kennen einfach alle Kombinationen.
Ich glaube, niemand, der Sportkommentator ist,
kann sowas.
Danke, dass du meinen Satz beantwortet hast. Wollte ich gar nicht sagen, aber ist lustiger. Ja, auf jeden Fall, hast du doch immer gefragt, Garagentor wird so ein kitschiger Farbverlauf mit Sonnenuntergang, einfach weil das am einfachsten ist.
Okay, ja.
Hab einfach Bock drauf.
Ja, Das geht da auch wahrscheinlich mehr ums Machen als ums
Sehen. Es geht mehr ums Machen als ums Sehen, aber die ganze Nachbarschaft muss jetzt damit leben.
Ja. Ja. Werde ich hinbekommen. Ich bin da ganz entspannt. Ich bin ein cooler Nachbar. Ich lasse die Leute in meiner Umgebung lasse ich, wie sie sind.
Und ich wollte dich mal. Ach nee, das frage ich dich aus, aber das Podcast ist völlig uninteressant für alle anderen.
Okay.
Was ist da draußen los in der Welt? Gibt es irgendwas, was wir berücksichtigen müssen? Alles schrecklich, ne?
Alles schrecklich. Der alte Bundestag hat noch schnell den neuen klargemacht.
Ja.
Heute ist das passiert. Die größte Schuldenaufnahme seit Beginn der Bundesrepublik. Richtig? Ja. Also seit Bundesrepublik. Aller Nach-Nazi-Zeiten.
Ja. Und das, nachdem wir jahrelang dafür gekämpft haben, dass endlich die kommende Generation nicht so belastet werden und dass auch an die gedacht wird und die Schuldenbremse ist Grundgesetz und so. Fuck them. Aber es ist doch Sinn, wann, wenn nicht jetzt, sollte man massiv investieren, ist doch gut.
Ja, besser wäre es vor 20 Jahren gewesen, ne? Aber das kann man ja im Nachhinein immer sagen und so kann man sich immerhin auf in 20 Jahren vielleicht ein bisschen.
Und ich weiß auch nicht, aber anlasslos vor 20 Jahren, dass du im Bundestag.
Nee, eben ja nicht, sonst wäre ja sicherlich auch ein bisschen mehr passiert, aber wäre schon ganz gut gewesen, wenn nicht.
Hätte ich vielleicht auch tatsächlich persönlich damals kritisch gesehen, wenn man vor 20 Jahren einfach so viel Geld in die Hand genommen hätte.
Ja, aber da siehst du mal, wie kurzsichtig du bist.
Aber jetzt einfach kann man auch sagen, jetzt ist Friedrich Merz dran, endlich wird was fürs Klima getan. Die Grünen müssen einfach in die Opposition, um wirksam zu sein. Das haben sie jetzt bewiesen.
Das ist wirklich erstaunlich, ne? Wie Politik manchmal so spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem Hass und aller Verachtung, aber dass die AfD versucht, das per Verfassungsklage zu stoppen, weil da noch extrem wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden, von einem Bundestag, der abgewählt ist, wobei eigentlich hätten die ja noch bis September Zeit gehabt, ne? Wenn die sich nicht zerstritten hätten.
Stimmt. Hätte die CDU aber nicht mitgemacht.
Da hätte sie wahrscheinlich, hätte sie auf jeden Fall nicht mitgemacht. Die
von unverantwortlichem Schuldenmacherei gesprochen.
Haben sie ja vor.
Sie hätten, dass ich sie haben müssen.
Genau.
Das ist auch irgendwie lustig. Aber irgendwie, ich weiß
also, nicht. Also, dass die wirklich versuchen, das nochmal zu verhindern. Und also das kann, ich kann das auf einer emotionalen Ebene sehr gut verstehen, aber es ist ja scheinbar rechtens.
Es ist rechtens.
Ja,
nochmal jetzt sind die Gerichte plötzlich happy. Damals auf Klage der CDU hin, haben sie die viel weniger Milliarden ja noch weggekippt, was dann zu dem Bruch überhaupt geführt hat. Ach, was soll's, ist irgendwie okay. Jetzt fließen die Milliardchen in alle möglichen Bereiche. Brücken, Straßen, Bildung, Klima.
Waffen,
vor allen Dingen Waffen. Klasse, da brummt die Wirtschaft, Europa geht's gut, wir brauchen die Amerikaner nicht mehr. Hast du mitbekommen, dass die USA den südafrikanischen Botschafter ausgewiesen haben und zur Persona, Mark Rubio hat ihn zur Persona non grata auf Twitter erklärt?
Weil er irgendwie was gegen Elon Musk gesagt hat.
Nee, es ist viel, viel schlimmer. Und jetzt müssen wir einen kurzen Südafrika-Exkurs machen. Südafrika, Apartheid. Danach hat sich einiges getan. Inzwischen ist es so, dass teilweise die schreiende rassistische Ungerechtigkeit der Tatsache, dass dort 90-95% des Landes in weißer Hand liegen und des Reichtums wird nach und nach langsam gelöst. Und jetzt so hat der Präsident wohl irgendwie ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Enteignungen ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen. Und es gibt diesen Versuch, diese klaffende Lücke langsam zu schließen und auch anderen Bevölkerungsgruppen Zugang zu Landbesitz, Einfluss, Macht, Reichtum und so weiter zu geben. Jetzt sagt natürlich Donald Trump, das ist ja eine schrecklich rassistische Politik, die dagegen Weiße machen. Die weißen Farmbesitzer werden rassistisch verfolgt und der Botschafter hat halt irgendwie wohl gewettert gegen die menschenfeindliche Politik der USA, die rassistische Politik und hat sich auch irgendwie zur AfD, ich weiß gar nicht warum, geäußert und das ist jetzt der Grund, warum er der Persona non grata ist. Das heißt, diese Leute, die nach Jahren der Ungerechtigkeit, des Rassismus Schritte tun zur Bewältigung dieses Problems, werden jetzt unter dem Vorwand von Rassismus beschimpft und ausgewiesen und die ganzen Hilfen der USA nach Südafrika sollen gestrichen werden und alles.
Also ja, das ist doch exakt dieselbe Argumentation, die auch schon in Amerika seit Jahren in republikanisch gefärbten Staaten gang und gäbe ist mit diesen, wie heißen das, was sie in der Schule verbieten wollen.
Kreationismus, also
Nein, dass sie nicht wollen, dass die Geschichte der Schwarzen so erzählt wird, wie sie wirklich ist, weil das dann ein schlechtes Licht auf die Weißen wirft.
Ja.
Und da gibt es einen Namen für. Diese Art des Unterrichts, sie sagen ja, wenn man die echte Geschichte lehrt, dann indoktriniert man die Jugend und Kinder, Weiße zu hassen.
Ja.
Und das wollen die nicht. Und deswegen verbieten die viele Bücher und greifen massiv in den Lehrplan ein.
Aber es ist so schlimm, dass die jetzt weltweit, auch mit diesem Hebel der Entwicklungshilfe und so weiter, weltweit, oh Gott, das ist alles furchtbar.
Ich musste neulich so lachen, zynisch, als ich irgendwo gelesen habe, die USA seien in einer oder steuern auf eine Verfassungskrise zu. Die USA steuern auf eine Diktatur zu. Und das ist krass wie offensichtlich.
Also was ich ja ganz gut finde an der ganzen Sache, ist, dass also wir haben uns ja wirklich als EuropäerInnen jahrzehntelang ein bisschen damit zufrieden gegeben, dass es eine Weltmacht gibt, die zum Glück eine Demokratie ist, die zum Glück uns wohlgesonnen ist, die zum Glück nur dort draufhaut, wo wir gerne weggucken und uns damit eigentlich ganz gut eingerichtet. Aber man muss natürlich sagen, weltweit ist es eigentlich ein Problem, so viel Macht in einem Staat zu zentrieren.
Ja.
Also auch zu Zeiten, in denen Obama regiert, ist es ein Problem, dass die USA so mächtig sind, weil sowas halt passieren kann.
Wobei wahrscheinlich aber auch ein bisschen man mit bedenken muss, dass weil die USA so mächtig sind, andere vergleichbar mächtige, nicht demokratisch legitimierte Regime
in Zaum gehalten werden.
Ja, also so ein bisschen Gegengewicht haben.
Das stimmt. Deswegen sage ich ja, es war bequem für uns, aber trotzdem kannst du ja auch sagen, sowas wie die EU ist ja in dem Vergleich total gut, weil man da sagen kann, wenn dann mal ein Staat durchdreht, so, also klar ist Orban und so ein Problem, aber der ist schon auch ein bisschen gefangen in diesem europäischen Konstrukt und es gibt Mittel, das auszugleichen. Und dass die USA so viel Macht auf sich zentrieren, ist einfach nicht gut. Und das ist ja möglicherweise jetzt gerade etwas, was passiert, was das so ein bisschen auflöst.
Seit wann mache ich einen Podcast mit Sarah Wagenknecht? Das war rein polemisch, Entschuldigung. Du hast vollkommen recht. Du hast natürlich mit allem, was du sagst, vollkommen recht.
Also wir hoffen jetzt...
Aber was ist denn jetzt die Schlussfolgerung, dass das jetzt gut ist, dass sich auch die USA selber verzwergen mit ihrer Scheiße?
Nein. Aber es ist langfristig sicherlich wünschenswert, dass die USA etwas verzwergt werden.
Mhm.
Solange es genug starke demokratische Staaten und Staatenbündnisse gibt.
Und das ist ja die Frage, wie stark das europäische Bündnis überhaupt ist. Ne? Also da hat man ja auch das Gefühl, da ist viel versäumt worden und auch, dass das einfach genau, was ja die Linke immer der NATO vorwirft, ja auch nicht so gesehen keine wirkliche Wertegemeinschaft, zumindest nicht.
Nee, die NATO ist
so,
keine
wie es sein sollte.
Das ist nicht. Die EU ist eine Wertegemeinschaft, aber nicht die NATO.
Ja, die EU ist auch keine Wertegemeinschaft. Also.
In der Anlage schon.
Ja.
Und irgendwie schon auch. Die normieren ja auch sehr viel. Wenn Länder beitreten wollen, müssen die auch eine ganze Menge in ihren Verfassungen ändern und so weiter.
Ja, trotzdem
es gibt ja die Ungarn. Klagen. Ja.
Und trotzdem wäre Österreich gegangen unter Kickl.
Aber auch die können halt nicht alles machen und nicht mit allem davon kommen.
Ja, das stimmt schon.
Also die können nicht das machen, was jetzt die USA machen. Eieieiei. Naja.
Ja, da ist einiges los. Einiges bewegt sich. Elon Musk weint, weil Teslas Aktienkurs sinkt.
Ja. Mark Kelly hat seinen Tesla auch verkauft.
R. Kelly? R. Kelly darf hoffentlich
nicht
Tesla fahren.
Mark Kelly.
Wer ist das?
Mark Kelly ist der Senator, Gouverneur von... Das ist dieser geile Astronautentyp, der mit der Glatze, der gewonnen hat gegen seinen republikanischen Konkurrenten. Und ist so ein geiler demokratischer Typ. Und der hat jetzt einen Tesla verkauft. Geile Story.
Und jetzt wird in BLU-Podcast darüber gesprochen.
Ja.
Wenn der wüsste. Ja, Was soll man, was macht man? Man wartet. Ich habe auch, also, ja, man wartet. Ich habe das Gefühl, das wird sich doch hoffentlich, also, auch wenn viel versucht wird, es zu verhindern, aber irgendwie muss doch diese demokratische Verfassung dieses Landes das in 3,5 Jahren korrigieren. Die Leute werden keinen Bock mehr auf Trump haben. Es ist halt nur die Frage, ob man ihn da noch abwählen kann und ob die Demokraten mal irgendwann anfangen zu arbeiten.
Die Leute haben Bock auf seine Partei und seine Agenda irgendwie. Also das ist ja auch mit ihm nicht getan. Es ist ja jetzt inzwischen nicht mehr so, dass das... Also er hat jetzt, glaube ich, eine Legacy geschafft, die wählbar ist, auch unabhängig von seiner Person.
Ich glaube, dass... Also wer weiß, wie es in 3 Jahren aussieht, aber aktuell mit den... Also er zerstört ja das Land.
Ja, das stimmt.
Und das werden doch die Leute merken und die werden dann das auch nicht mehr alles auf Biden schieben können.
Nein, das tun sie auch jetzt nicht. Aber irgendwie,
weiß ich nicht. Donald Trump macht das
noch. Ob er nicht nachhaltig das doch genug zerstört und genug Angst und Zwietracht sieht, dass das irgendwie, I don't know, schon schrecklich alles.
Ja. Es ist ja schon eine schreckliche Sache.
Hast du was Positives?
Ich hab nichts, was da jetzt anknüpfen kann.
Nee, anknüpfen muss es nicht. Lass uns das mal verlassen.
Ja, ich überlege noch nach guten Nachrichten. Naja, Österreich war eine ganz gute Nachricht. Haben sie jetzt doch noch, haben wir vielleicht schon gesagt.
Haben wir schon gesagt. Gene Hackman ist gestorben.
Unter seltsamen Umständen.
Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt.
Mit Hund und Frau.
Also, er wurde tot aufgefunden in seinem Haus. Seine Frau ebenfalls tot in einem anderen Raum. Und in, ich glaube, dem Raum, wo auch die Frau, ich meine, Schlafzimmer tot lag, lag auch der Hund. Oder sogar 2 Hunde. Nee, ein Hund lag tot und 2 Hunde waren lebendig, einer in der Garage und einer draußen. Mhm. Und so hat man sie gefunden und dann hat man schon gedacht, hui, irgendwas ist hier komisch.
Und super alt, ne? Er 95.
Er war 95 und sie war auch auf jeden Fall sehr alt. Und es ist wohl so, so hat es sich jetzt herausgestellt, dass man davon ausgeht, dass die Frau schon eine Woche gestorben ist, bevor er gestorben ist. Und er ist ja wohl schwer Alzheimer erkrankt gewesen. Das bedeutet, das muss eine schreckliche letzte Lebenswoche das für Gene Hackman gewesen sein.
Gene Hackman hatte also viele gute Wochen und eine sehr schlechte.
Man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich sehr viel davon nicht mitbekommen hat, aber diese Szenerie muss so furchtbar gewesen sein. Dass
wie oft er wohl seine Frau tot gefunden hat.
Ja, und...
Und niemanden angerufen hat.
Ja, weil er nicht konnte, nicht wusste, nicht wollte.
Ja.
Ja.
Ganz schön morbide alles, ja.
Absolut. Ich meine, mit 95 darf man sterben, aber doch nicht so. Das ist doch irgendwie nicht so geil. Sie haben sehr zurückgezogen gelebt und deswegen hat man
das. Deswegen hat man sie auch nicht gefunden.
Hat man sie nicht so schnell
keine gefunden. Keine Partys mehr gemacht. Ich kann mal das Thema weg. Ich habe ein paar Fragen an dich.
Och, gerne. Ich liebe es, Fragen zu beantworten.
Willst du lieber nicht?
Mhm.
Doch, du wirst ja gerne interviewt.
Genau. Das war nicht ironisch.
Ich möchte ernsthaft von dir wissen, weil ich nicht wirklich das verstanden habe. Ich habe darüber neulich länger nachgedacht. Warum man in Fahrtrichtung parken muss?
Muss?
Ja.
Habt ihr einen Strafzettel bekommen? Nee. Weil ihr nicht? Okay.
Aber wir waren genervt. Wir sind irgendwie gefahren und kamen hier runter und wir mussten auf eurer Seite parken. Mhm. Mussten dafür wenden. Mhm. Und bei der Gelegenheit, und dann habe ich gedacht, vielleicht hat es was mit dem Rausfahren zu tun. Aber wenn du halt bei so einer Straße... Es ist ja egal.
Entweder also bei eine so einer Straße ist es wirklich egal.
Bei einer größeren Straße verstehe ich es. Da willst du sozusagen mit dem Verkehr in den Verkehr. Aber wenn du eh auf die andere Straßenseite kannst, um abzubiegen direkt, verstehe ich den... Ich verstehe es nicht.
Ja, und zumal das ist irgendwie 30er-Zone, da fährt alle 5 Minuten ein Auto vorbei. Das ist, also da ist es wirklich egal.
Und meine Frau hat auch gesagt, vielleicht ist es, damit man erkennt, dass es keine Einbahnstraße ist. Dann habe ich gesagt, nein, das ist Deutschland. Wir haben hier Schilder für alles.
Wir haben hier Schilder für alles, ja. Also das macht Sinn, was deine Frau sagt, insofern, als dass jeder autofahrende Mensch die Situation kennt, wenn man in unbekannten Gefilden unterwegs ist, dass man sich manchmal so in einer engen Straße fragt, oh fuck, bin ich gerade eigentlich falsch rum in der Einbahnstraße gefahren, hab das Schild übersehen. Und wenn dann alle in dieselbe Richtung parken würden, und das ist meine Gegenrichtung, dann aber Rückwärtsgang, ganz schnell. Also das ist ein guter Indikator, aber das ist sicherlich nicht die
Grund, nicht die
Regelbegründung. Ich glaube schon, dass es was mit dem Rausfahren zu tun hat, dass wenn du nur in den fließenden Verkehr theoretisch, wenn es hier fließenden Verkehr gäbe, fließenden Verkehr reinfahren darfst und nicht, dass du quasi erstmal die Gegenspur kreuzen musst.
Ja.
Also das ist ja halt eine Regel, die jetzt auch für größere Straßen
gilt. Ich würde das verstehen, dass das so eine Art, nicht nur, wie heißt denn das, so eine Richtlinie oder sowas ist, aber dass du es nicht darfst, finde ich wirklich seltsam. Und irgendwann gab es nämlich mal so eine Situation, wo irgendjemand geschimpft hat.
Ja, ich weiß, dass hier bei uns in der Straße Leute dafür schon eine Verwarnung gekriegt haben. Und Leute, die dafür verwarnen, sind Querulanten, die unzufrieden sind mit ihrem Leben.
Mhm, auf jeden
Fall. Weil das hier eine Regelanwendung ist, die völlig unnötig ist.
Ja,
das ich würde trotzdem niemals gegen die Fahrtrichtung parken.
Okay.
Weil ich einfach gern Regeln befolge.
Ich habe heute ich habe jetzt ein paar Mal wieder, weil ich habe auch dein Rad ausgeliehen, dazu komme ich auch gleich nochmal. Ich habe ein paar Mal jetzt wieder E-Roller bin ich gefahren, das wenig gemacht habe in den letzten Monaten. Und dann habe ich eine Push-Benachrichtigung bekommen, dass ich verkehrswidrig den Roller abgestellt habe oder irgendwie die Parkregel nicht beachtet hätte.
Mhm.
Und ich kann mir gar nicht genau...
Also du hast ein Foto gemacht.
Ich habe immer Fotos gemacht, so, ja. Und ich stelle die immer so, dass sie auf jeden Fall nicht im Weg stehen. Und meistens, wenn ich irgendwie am Bahnhof bin, auf jeden Fall da, wo schon andere stehen auch.
Ja.
Weil mich das auch nervt, wenn das nicht richtig gemeint ist. Und dann habe ich es mir passiert, dass ich, weil ich häufig so, wie war Ihre Fahrt, möchten Sie bewerten, die einfach mal wegwische.
Ja.
Und dann habe ich diese Benachrichtigung weggewischt und während ich sie weggewischt habe, habe ich sie gelesen und festgestellt, das ist nicht die normale Benachrichtigung. Und dann habe ich die App geöffnet, kein Hinweis. Dann habe ich meine Mails geöffnet, kein Hinweis. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich diese Nachricht mir angucken kann.
Und was die Konsequenz daraus
ist. Morgen kommt der Scharfrichter hier nach Hause und nimmt mich mit.
Ab vor das Schöffengericht. Ich würde eventuell dich verurteilen als Schöffe dann.
Ja.
Je nachdem, was dir vorgeworfen wird.
Meine Frau wollte sich gerne als Schöffin anmelden.
Ja.
Und hat jetzt aber die Anmeldefrist war jetzt gerade. Und hat das jetzt verpasst. Und das ist immer für fünf oder sechs Jahre.
Fünf.
Und ich hätte da richtig Bock, das auch mal zu machen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Für dich oder für mich?
Für dich.
Für dich nicht auch?
Nee, das wäre mir vielleicht zu zeitintensiv.
Ja, man muss irgendwie mit, weiß nicht, 6 Terminen im Jahr oder so rechnen.
Ja, und dann auch, da kriegt man ja frei von der Arbeit.
Ja.
Also ist dann ja, ist man freigestellt. Und dann können es auch mehrere Verhandlungstage sein. Und dann können die ja auch lange gehen.
Ja, trotzdem ist es vielleicht interessant.
Vielleicht interessant, ja. Es ist gut, dass es diese Institution gibt, aber...
Für die, die es nicht wissen, das ist im Grunde so eine Art Geschworenenamt, das aber natürlich haben wir nicht dasselbe Geschworenensystem wie in den USA.
Laienrichter nennt sich das, glaube ich, auch.
Ja, die in bestimmten Fällen, das gibt irgendwie nur, ich weiß nicht, in was für Fällen, ich glaube, keine Entscheidungsgewalt haben. Sondern
doch.
Ist das, ja?
Also die müssen... Es gibt, so wie ich das kenne, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber ich glaube, es ist so, es gibt immer dann zwei Schöffen oder Schöffinnen oder vier. Auf jeden Fall so, dass es mit Richter, Richterin ungerade ist. Und die können richterliche Urteilssprüche überstimmen. Genau. Und also
man kann so eine Art Kontroll-
ja, genau.
Gremium, bürgerliches
Kontroll- im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ja. Damit das Volk auch wirklich auch bei der Rechtsprechung mitmachen kann.
Aber die werden ja nicht bei jedem Fall.
Also nee, genau. Es gibt da, also irgendwie Jugendstrafrecht auf jeden Fall zählt da nicht mit dazu.
Ja.
Ich glaube, so richtig, so Mord und sowas glaube ich auch nicht. Aber es sind wohl schon recht harte Straftaten, die da auch teilweise verhandelt werden. Genau, und da gibt es immer eine Bewährungsfrist für ein 5-jähriges, dann aber auch verpflichtendes Amt, was dann auch ausgeführt werden muss. Glaube ich, ne?
Ja.
Ich glaube, außer man hat eine Reise gebucht.
Nee, das war England.
Ach so.
Ja, Großbritannien.
Vielleicht ist es ja hier.
Oder ähnlich. Eine Operation oder
was. Operation oder Flugreise gebucht.
Und dann, wo ich das gerade schon angesprochen habe, dass ich dich dein Rad in mir geliehen habe, zweimal. Das war eine Erfahrung.
Dir mein Rad zu leihen war eine Erfahrung?
Also, nein, dein Rad geliehen zu bekommen war eine Erfahrung.
Aha.
Ich weiß nicht, wie es für dich war. Vielleicht war es auch eine Erfahrung.
Kann ich dir gleich sagen.
Schrecklich,
aber, kann ich schon mal spoilern.
Aber ich habe dieses Rad, also erstmal, das ist unfassbar, wie das aussieht. Das ist
geil, so, oder?
Das ist ein geiles Rad. So ein, einfach wie aus dem Laden oder aus dem Labor eher. Also da sind so ein paar pseudomäßig, so ein bisschen Staub unten dran, so im Bereich, aber ansonsten glänzt das. Und es ist einfach, wo ich denke, das können das sind nur so Leute, die ihr Fahrrad dann in der Wohnung an die Wand hängt. Da sieht das
auch so aus. Na, nur übertreibt man nicht.
Aber so, als ob du nur über vorher gefegten Wegen gefahren wärst und niemals abseits des Asphalts auf jeden Fall.
Ich mache nichts damit, ne? Ich mache das nicht sauber, gar nichts mache ich damit.
Und dann fährt man da drauf und ich habe gedacht, so ein Fahrrad möchte ich fahren, wenn ich 70 bin. Das ist so ein Shopper, ne? Also du sitzt so laid back da drauf.
Ja.
Und es hat so breite Reifen.
Also es ist kein Hollandrad, das ist Laidback.
Nee, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Es hat nicht diese sportliche, das hat einen etwas gebogenen Lenker.
Ja.
Der Sattel ist relativ niedrig, sehr bequem und sehr breit auch der Sattel.
Ja.
Die Reifen sind breit und man sitzt da drauf und gondelt so durch die Straße. Sehr wenig sportlich, aber sehr gemütlich.
Man kann richtig pesen damit auch.
Und das fährt irgendwie von alleine. Also ich bin damit gefahren und ich hatte den Eindruck, ich muss ungefähr die Hälfte der Kraft aufwenden für dieselbe Geschwindigkeit, weil auch so alles läuft so gut, ne? Die Kette und so. Und es ist, na, ich dachte, es war so richtig so ein Altherrenfahrer. Also so hat sich das angefühlt, so richtig. Und da habe ich mich schon gesehen, wie ich damit, wenn ich nicht mehr arbeite, zum Markt fahre. Und dann gehe ich morgen, habe ich ganz viel Zeit und dann quatsche ich mit den Leuten und dann kaufe ich mir irgendwelche Antipasti, die ich dann mit dem Tablett in meinen Garten trage und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. So habe ich mich gefühlt, dass ich auf diesem Rad saß. Und da wollte ich von dir wissen, geht dir das auch so?
Nee, mir geht das ehrlich gesagt nicht so. Also, ich mache nichts damit, ne? Das war jetzt vor einiger Zeit in Reparatur, seitdem hat es geile, unkaputtbare Reifen, seitdem ist aber auch so extrem viel Luft auf den Reifen draufgepumpt, dass es sich gut fahren lässt einfach.
Ja, ich pumpe mein Rad relativ regelmäßig auf und so. Ich fahre auch, mein Rad ist auch super, aber das war schon nochmal ein anderes Gefühl.
Dann funktionieren die Gänge unwahrscheinlich gut.
Ja.
Das hat auch wirklich eine sehr angenehme Range zwischen sehr leicht und nicht super schwer, aber so, dass man gerade bergab sehr zügig fahren kann.
Ich vermute, du hast einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen als ich.
Ich habe, das ist ja ein Dienstrad.
Ah.
Aber ich glaube, der neu, also das ist jetzt auch gerade anderthalb Jahre alt ungefähr.
Ja.
Um und bei. Und das hätte, so wie ich es gekauft habe, keine Ahnung, 900 Euro oder so gekostet. Mhm. Ja, 800 okay. Irgendwie, irgendwas um den Dreh. Ja.
Ja.
Also das ist schon gutes Geld, aber auf jeden Fall nicht so viel Geld, wie man für ein richtig gutes Rad ausgeben kann. Also da geht's, das geht noch
höher. Ich habe mir die letzten halt immer gebraucht gekauft, glaube ich, oder die zwei letzten, weiß ich nicht genau. Aber das waren auch so Räder, die neu in dem Preissegment waren. Und die habe ich dann aber für, das ganze Drama habe ich im Podcast vor Jahren erzählt, wie dann mir das geklaut wurde und so. Und dann habe ich es halt.
Stimmt.
Naja, und das war aber nicht so schön für dich, mir das zu leihen.
Naja,
Helm verlegt habe.
Sagen wir mal so, ich habe an dem Tag, als ich es benutzt habe, da bin ich dann morgens früh zur Arbeit gefahren und wirklich früh und ich bin morgens, funktioniert mein Gehirn immer nicht so gut, es ist leider einfach so und ich habe so eine Tradition, dass ich, wenn ich dann losgehe zur Arbeit, dann hole ich mir mein Fahrrad aus deiner Garage, wo ich es freundlicherweise unterstellen darf und lauf nochmal bis zur Ecke Kielstück. Und raucht dabei eine Zigarette. Dann tue ich da die Zigarette in den Mülleimer und dann steige ich aufs Rad.
Jetzt weiß ich, was passiert ist.
Und ich habe mir an dem Tag, als ich bei der Arbeit angekommen bin, in mein Handy geschrieben, du hättest mich fast umgebracht.
Ja, ja, ja.
Weil
ja.
Ich erst am Mülleimer gemerkt habe, dass der Helm nicht mehr am Lenker ist.
Du hast mir das geschrieben. Du hast mir geschrieben, als ich das zweite Mal ausgeliehen habe, bitte den Helm zurück ans Fahrrad. Und ich habe gerätselt, was der Grund für diese Nachricht sein kann. Denn ja, ich habe den Helm selbstverständlich, als ich das bekommen. Das habe ich auch gedacht. Als ich raufgemacht habe, habe ich gedacht, okay, ich trage keinen Helm, das ist unverantwortlich. Aber wenn ich auf irgendeinem Fahrrad keinen Helm trage, dann auf diesem. Denn auf diesem Fahrrad fühle ich mich einfach so sicher wie sonst nur. Natürlich, man ist nicht der einzige Verkehrsteilnehmer, andere schuldhaft ist und bla bla bla. Ich kenne die ganzen Argumente. Trotzdem war da so, weil dachte ich so, nee, das wäre dann too much, auf so einem Fahrrad noch einen Helm zu tragen. Denn, aber ich habe den Helm natürlich genommen und ich weiß nicht, vermute auf den Sitz von unserer
Nee, Bank. Irgendwo vorne. Weil auf den Sitz von der Bank habe ich ihn immer mal getan, wenn ich.
Okay, also ich dachte, ich habe ihn auf jeden Fall weggelegt und als ich wiedergekommen bin, habe ich natürlich nicht daran gedacht, ihn wieder aufzuhängen, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe, dass irgendwelche Menschen Helme benutzen oder dass ich den abgehängt hatte. Das war nicht, gehörte nicht, das ist ja auch so ein Automatismus, ne? Du fährst das Rad in die Garage, stellst es ab. So. Bei dir gehört dann das Helm abnehmen dazu, bei mir eben nicht. Und jetzt hast du mir diese Nachricht geschrieben und ich habe gedacht, weil ich dachte, okay, wenn du da bist und das Rad nimmst und der Helm nicht dranhängt, du musst setzt ihn ja natürlich sofort auf, weil du ja die Lektion, das fehlte mir dieses Puzzleteil. Ja. Wenn ich dachte, jetzt setzt du ihn dir auf und er ist nicht da und deswegen habe ich dir etwas zu viel Sand zurückgeschrieben, musstest du ihn lange suchen.
Ja.
Und weil ich dachte, wenn er wahrscheinlich daneben gelegen hat, dann wird es wohl, ja. Und das erklärt es. Das ist doof. Bist du dann zurückgelaufen?
Nee, ich bin dann
ohne Helm.
Deswegen gefahren. Hättest du mich ja fast umgebracht, weil ich dachte, wenn ich jetzt umgenietet werde, dann nur weil ich dir mein Fahrrad geliehen habe.
Und dann habe ich beim zweiten Mal, als ich es geliehen habe, nachdem du mir diese Nachricht geschrieben hast, habe ich ihn an den Lenker von deiner Frau gehangen, wo auf der anderen Seite auch das hieß, da hingen dann zwei. Und da habe ich noch gedacht, so jetzt bitte nicht vergessen, nicht vergessen. Und es hat geklappt.
Sehr gut, morgen brauche ich es wieder.
Also, hat mir gut gefallen, diese beiden Trips damit. War ein gutes Gefühl. Vielen Dank.
Dein eigenes ist gerade kaputt.
Mein eigenes Rad hatte einen Platten. Und ich war wieder voll dabei zur Arbeit fahren. Es hat mir richtig gut getan, wie immer.
Hast du ein, zweimal erwähnt?
Habe ich ein, zweimal erwähnt. Und dann normalerweise kaufe ich mir dann einfach einen neuen Schlauch. Und wir haben hier auch so einen in der Straße, der die Fahrräder mal repariert und manchmal hoffe ich dann, dass noch was anderes kaputt ist, damit ich sein kann und mache auch noch den Reifen, weil ich da mal keinen Bock drauf habe. Und das war aber der Vorderreifen, da hat man dann noch weniger Entschuldigung, es nicht selber zu machen. Und dann wollte ich den einfach mal, wie gesagt, ich flick den jetzt. Ein Schlauch kostet nicht viel, aber ich flick den jetzt, wir haben eh Flickzeug da. Habe ich gemacht, hat gut geklappt, alles super. Dann habe ich ihn wieder reingemacht. Und dann muss ich ihn beim Reinmachen so eingeklemmt haben, dass an irgendeiner anderen Stelle, das war wahrscheinlich auch ein alter Schlauch, der war schon an zwei Stellen geflickt. Und dann habe ich aufgepumpt und dann ist mir einfach der ganze Schlauch um die Ohren geflogen.
Ist beim Aufpumpen?
Krass explodiert, ja.
Okay.
Weil an einer anderen Stelle dann war es irgendwie eingeknickt und da hat er sich irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir einen neuen Schlauch gekauft. Und dann hat er wieder ein Loch bekommen. Nach kurzer Zeit. War aber nichts im Mantel. Ist ja manchmal so, dass da noch eine Scherbe drinsteckt. Dann habe ich gedacht, scheiße. Habe ich es wieder geflickt. Und dann war nach einer Woche wieder ein Loch drin. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt nehme ich einfach das andere Fahrrad, ich habe jetzt keinen Bock. Dann habe ich das andere Fahrrad genommen, nach einem Tag waren Platten drin. Und dann habe ich gedacht, Gott hat sich einfach gegen mich verschworen, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich jetzt unseren Freund hier, und der ist normalerweise immer in einem Tag fertig damit. Aber jetzt warte ich schon richtig lange da drauf und es kommt nämlich, ich traue mich aber nicht nachzufragen, weil der immer richtig zügig antwortet und ich will nicht drängeln. Ja.
Okay, naja, das kannst du doch ganz höflich und transparent formulieren.
Ich hab's anders gemacht. Ich habe ihm jetzt geschrieben, kann ich dir auch noch das zweite Rad rumfahren? Mir auch platt. So. Hat er nicht geantwortet.
Oh. Okay.
Weiß ich nicht, was da los ist. Wenn ich ihn auf der Straße treffe, frage ich mal, was los ist. Ich bin echt aufgeschmissen ohne Fahrrad, weil ich ja keinen Führerschein habe.
Ja.
Ich benutze es für so viel.
Ja,
für
das ist alles. Das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied zwischen uns beiden, weil ich mein Fahrrad sehr regelmäßig benutze, aber mit extrem wenigen Ausnahmen, ausschließlich um zur Arbeit zu fahren und wieder zurück. Und für alle anderen Wege in meinem Alltag gehe ich zu Fuß.
Ja, es sind so viele und das kostet so viel mehr Zeit.
Ja,
so
aber das krass. Ist doch.
Für einen Weg von 5 Minuten brauchst du 35. 5 Minuten Fahrrad, 35 Minuten Rad.
Nein.
No, doch.
Nein, das stimmt nicht mal ansatzweise.
Nicht?
35 Minuten?
Ah, okay, das stimmt nicht. 10 Minuten 40.
Ich würde sagen.
10 Minuten 40. Das skaliert ja nach oben irgendwie. Exponentielles Wachstum.
Es ist kein Exponent. Doch, weiß ich nicht. Kleine, weiß ich nicht, Mann. Jetzt hör mal auf, mich hier wieder mit Mathematik verwirren zu wollen. Von hier bis zum Langhornmarkt würde ich sagen, brauchen wir mit dem Fahrrad 4 Minuten und Fuß.
Ja,
15, ja.
Ja, das ist scheiße. Und in beide Richtungen, das verdoppelt sich der und also das ist scheiße.
Ja. Schön, spazieren gehen, Podcast hören, Welt genießen.
Zeit.
Nicht Zeit. Genießen.
Always rushing, always late ist mein Lebensmotto.
Always rushing, always late.
Ja. Das ist ein Textteil aus dem Song von Nada Surf und du glaubst gar nicht, wie häufig ich den im Kopf habe.
Doch, ich kann es mir vorstellen. Ich kenne dein Leben. Das ist schon eine ganz gute Beschreibung. Und deswegen machen wir jetzt mal eine Pause zur Kontemplation und werden uns gleich wieder hören und dann reden wir über Exzellenz.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala! So, wir mussten kurz was machen, doch jetzt sind wir wieder da. Und es geht weiter mit Exzellenz, hast du gesagt?
Ja,
schalalala. Ich wollte über Spielplätze reden. Und
das ist jetzt für die Leute da draußen eine News mit den Spielplätzen. Das
heißt, ja, ich weiß.
Du hast das gerade in so einem Nebensatz weggenuschelt. Deswegen, wir reden gleich noch über Spielplätze.
Wir reden gleich, ja.
Geil. Bock. Abenteuerspielplatz.
Okay, aber als Einstieg, als lockeren Einstieg möchte ich noch dir zwei Sachen sagen. Ich entdecke, habe ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt, dank meiner Kinder bestimmte Dinge neu aus der Zeit meiner eigenen Kindheit.
Ein Baum hattest du als Beispiel genommen.
Ein Baum. Habe ich einen Baum? Achso, ja.
Ein geiler Kletterbaum.
Oh ja, toll. Eine Sache davon, damit kannst du nicht so viel anfangen, aber ich rede ja nicht nur mit dir, sondern auch zu unseren Leuten da draußen, sind Erbsen. Du hast mal die Theorie geäußert, Erbsen und Mais würden identisch schmecken. Erbsen sind ein Gemüse, das ich nur als Kind gegessen habe. Und ja, dann jahrelang nicht mehr.
Aha.
Und jetzt haben wir Kinder und hin und wieder hatten wir jetzt mal, und ich habe das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, und dann hatten wir die mal. Und dann mochten die Kinder die, jetzt kaufe ich die häufiger wieder. Und jetzt sind Erbsen wieder Teil meines Alltags geworden. Und diese erbsenlose Lücke in meinem Leben erscheint mir jetzt total seltsam, weil ich die auch gerne mag, wenn die so ein bisschen ölig angebraten sind und so ein bisschen dann nach innen schrumpeln und dann so ganz so buttrig, geil.
Leicht knusprig. So.
Ja, so eine komische Konsistenz.
Ja, genau.
Ist geil. Und kannst du auch in ganz viele gute Sachen machen, auch irgendwie so in Aufläufe rein oder Schupfnudeln mit Käse und da einfach Erbsen reinschmeißen. Und das ist ein gutes Gemüse, was völlig zu Unrecht verschüttet war, nachdem ich ausgezogen bin zu Hause, hatte ich mir niemals im Supermarkt Erbsen gekauft. Das war nicht in meinem Repertoire. Warum nicht, weißt du nicht. Aber
niemand weiß es.
Vielleicht da draußen gibt es Leute, denen das genauso geht. Oder Leute, die
schickt uns eure Theorien,
die noch nicht da sind, wo ich bin, die vielleicht gar keine Kinder haben oder noch zu kleine Kinder. Oder.
Ich glaube, die Prämisse, dass es so ein Kinderessen ist, ist ein bisschen verkehrt.
Ja?
Ja, glaub schon. Also
Erbsen
als,
und Möhren
als sind Kind so. Mochte ich keine Erbsen auf jeden Fall. Und jetzt finde ich Erbsen okay. Aber sie haben halt wenig Eigengeschmack.
Ich finde schon, dass die. Die sind nicht bitter oder sind so ein bisschen süßlich, aber schon sehr, nicht intensiv, aber sehr speziell, sehr markant.
Mhm.
Ja.
So wie Mais. Also
Mais finde ich ist noch besonderer, aufgrund der krassen Süße. Und
eben hast du auch schon Süße gesagt.
Ja, absolut. Ein bisschen. Nee.
Nee.
Ach so. Ja, es ist dasselbe Gemüse. Es ist nur angemalt. So wie damals, als Heinz violetten Ketchup rausgebracht hat.
Violetten, okay.
Und die andere Sache ist Scherzfragen.
Ja. Scherzfragen, okay.
Ja, weißt du, welche ich meine?
Noch nicht genau.
Das ist das Gegenteil von Reformhaus.
Reh hinterm Haus.
Ja.
Scherzfragen, ja.
Und neulich, jetzt kommt meine Tochter damit immer um die Ecke. Und neulich saßen wir in den Ferien beim Frühstück und hatten irgendwie alle gute Laune und meine Frau grinst uns alle an und sagt, ich habe was vorbereitet fürs Frühstück. 100 Scherzfragen. Und jetzt haben wir erst 50 geschafft, die anderen 50 kommen noch. Und da war das auch dabei, natürlich sind viele, dass du denkst, ach ja. Aber ich fand's ganz geil. Und bei Reformhaus und Rehinterhaus habe ich dasselbe Lachen aus mir rausgeholt, wie als ich das damals mit 9, 10 Jahren das erste Mal gehört habe.
Okay.
Genauso natürlich auch noch viel besser, wie heißt das Reh mit Vornamen?
Warte, den kenne ich. Kartoffelpü. Süß.
I love it. Ja.
Schön, also du hast jetzt eine ganz neue Phase, wo du eine neue Kindheitsära wieder aufleben lässt.
Ja, ich erlebe die einfach nochmal.
Ja.
Und es ist exakt dieselbe
körperliche
Reaktion auf die Dinge und sie ist gut.
Ja, schön.
Relive your memories. Like it's 1995. Oder so.
Aber nicht alle waren da so alt wie du. Zu dem Zeitpunkt.
1995 waren nicht alle so alt wie ich zu dem Zeitpunkt. Das ist eine komische Welt.
Ja.
Alle im Gleichschritt, das Video, diese Serie, nee, dieses Gedankenexperiment, das du noch nicht aufgemacht hast, dass keine Kinder mehr geboren werden können.
Ja, Hollywood-Film.
Alle im Gleichschritt in den Tod wandern. Hand in Hand ins Todesland.
Jo, Exzellenz.
Exzellenz.
Exzellenz. Ich möchte über Exzellenz sprechen.
Exzellenz ist ein breites Feld. Exzellenz, da geht meine... Soll ich mal?
Ja, mach mal. Mach mal ruhig.
Leider ist die erste Assoziation, die ich habe...
Star Trek.
Nein. Hochschulen, Forschung, Universitäten.
Ah, ja.
Denn da ist der Begriff sehr breit getreten worden, die Exzellenzuniversität.
Bei den Eliten.
Bei den Eliten, bei den akademischen Eliten. Ansonsten ist Exzellenz schon ist ein Wort, das für mich changiert zwischen Elitarismus und einer sehr positiv konnotierten Sache. Ich weiß nicht, ob ich das Wort so mag. Ich habe mal irgendwann den unbeholfenen englischen Ausdruck Mastery dafür benutzt, aber einfach wirklich in einer Sache richtig gut zu sein und etwas wirklich zur ganz feinen Perfektion zu treiben und so. Allererste Güte.
Mhm.
Ich denke aber bei Exzellenz weniger an Produkte, nicht an Essen oder an irgendwelche hergestellten Sachen, sondern eher an Fertigkeiten.
Mhm.
Und jetzt kommst du.
Du hast mir die bestmögliche, wärmste Brücke gebaut, die man sich hätte vorstellen können.
Exzellente Brücke.
Eine exzellente Brücke. Und zwar deine zweite positiv konnotierte Assoziation. Ich war bei Dendemann. Ich war bei Dendemann auf einem Live-Konzert in der Großen Freiheit in Hamburg. Seit vielen Jahren hat er, ich glaube 2019 oder 20, ja 19 wahrscheinlich, vor Corona, da hat er das letzte Mal live gespielt und jetzt das erste Mal wieder und ohne neuen Song, ohne neues Album hat er einfach aus dem Nichts diese Tour angekündigt und er war ewig irgendwie in der Versenkung verschwunden und es war trotzdem rasend schnell ausverkauft, diese Hamburg-Shows. Dass es dann gleich nochmal Zusatzshows gab und daraufhin dann auch gleich nochmal eine ganze Tour, auf der er sich gerade befindet. Und Dendemann, für die Millennials da draußen und Gen Z, ist ein deutscher Rapper, der Ende der 90er und Anfang der 2000er ein paar Alben veröffentlicht hat, die unter Deutschrap Kennern immer noch als so mit die besten Deutschrap-Platten, die es so zu dem Zeitpunkt jedenfalls gab, gezählt werden. Völlig zu Recht. Mit seiner Formation 1-2 zwei Alben gemacht, danach noch drei Solo-Alben veröffentlicht, das letzte glaube ich 2017 oder 18. Und dann war er noch bei Böhmermann, Studioband, Neo Magazin Royal, bevor er zum ZDF gewechselt ist. Und ist halt jetzt auch irgendwie Mitte, Ende 40 und macht sonst eigentlich nichts. Und jetzt war der wieder da. Und er hat einfach einen 90er Jahre Rap-Abend gemacht. Es war nur er und DJ auf der Bühne. Alle Beats, teilweise die Songs. Es war einfach wie früher deutscher
Rap. Hat er auch 1-2 gespielt?
Er hat auch 1-2 gespielt. Und es klang halt auch alles so wie damals. Kein Autotune, keine Trap-Rhythmusse. Es war einfach Oldschool-Hip-Hop.
Ja.
Und dazu kommt, einer der Gründe, warum er als so großartig gilt, ist einerseits eine Lyrik. Also unter Doppel- bis Trippelreim macht er es eigentlich nicht. Deswegen hat er auch erst so wenige Alben veröffentlicht, weil er so lange für die Texte braucht, hat er mal gesagt, weil das sehr anstrengend ist und sehr langwierig. Aber das hört man auch an der Qualität. Und er ist ein unfassbar, technisch gesehen, geiler Rapper. Und das habe ich mir angeguckt, über 2 Stunden lang, und war einfach nur beeindruckt von der Exzellenz seiner Fähigkeiten auf der Bühne.
Ja.
Jede Silbe, jeder Atmer, jede Betonung saß exakt da, wo sie sitzen soll. Alles war tight, alles war auf dem Beat. Da war nichts, auch nur eine Millisekunde falsch.
Mhm.
Das hat mich so tief beeindruckt und ich fand das so toll, diesem Mann dabei zuzugucken, wie er exzellent seine Arbeit macht.
Das ist
doch geil,
ne? Das ist so eine Meta-Appreciation. Also du hast schon mal, dass es geil klingt und dass es eine gute Stimmung ist und dass es irgendwie ein gutes Konzert ist. Und dann das, was du gerade alles gesagt hast, zu erkennen und wertschätzen zu können in dem Moment,
ja,
gibt dem Ganzen nochmal so eine Schippe Extra-Wertschätzung bei einem selber.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, kann ich voll gut verstehen. Also so ein ganz fein geschliffener oder ja, und es ist ja noch nicht mal so, dass man sagen würde, vielleicht es ist krass poliert im Sinne von, es ist dudelt so dahin, weil es halt alles auf dem Beat ist und alles so, sondern es ist ja wahrscheinlich trotzdem geil oder irgendwie, weiß ich nicht, geile Breaks oder coole, überraschende Sachen vielleicht auch, je nachdem, ob man die Songs gut kennt oder nicht. Ja, und da ist vielleicht auch der Unterschied zwischen poliert und exzellent oder perfektioniert oder weiß ich nicht. Schön.
Ja, also ein exzellenter Abend, aber vor allem halt auch, weil das live war. Ich meine, auf Platte oder Spotify, Achtung, bei Spotify gibt es leider nur das aktuellste Dendemann-Album, alles andere gibt es nicht mehr, weil es wohl viele Probleme mit den Rechten gegeben hat, weil immer so viel reingescratcht wurde aus anderen Songs. Wie sagt man?
Samples.
Genau. Kann man sich sehr gut irgendwie auf Platte anhören, aber das einfach zu sehen, wie das live so reproduziert wird, ohne technischen Firlefanz drumherum, ohne krasse Show oder so, sondern einfach nur er mit seinem Mikro und seinem DJ auf der Bühne.
Ja. Fast hätte ich doch die Brücke dir noch wärmer bauen können, denn wo ich noch genau in diesem Sinne an Exzellenz denke, ist im Sport.
Wenn du Tennis so, wahrscheinlich.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich eher noch an so
Dart.
Krass.
Die dicken Leute.
So. Nee, ich habe an sowas wie Eiskunstlauf oder Ballett oder so, wo du einfach das Gefühl hast, da sind einfach die Bewegungen so und auch kaum zu verstehen, wenn du zuguckst, wie das gelingen kann, das so auf den Punkt genau. Ja. Findest du das erstrebenswert? Also ist es etwas, wo du das Gefühl hast, du würdest auch gerne exzellent in irgendetwas sein?
Ich wäre das super gern, aber kenne mich gut genug und bin realistisch auch genug, um einzusehen, dass mir das nicht möglich ist.
Ja, man kann ja auch denken, das ist gar nichts, was man anstrebt, weil man vielleicht... Also, wärst du bereit, die Arbeit zu investieren, wenn du die Fähigkeiten hättest? So wie Dendemann sich richtig lange hinsetzt und harte Arbeit macht, um diese Texte zu schreiben.
Ja, gute Frage.
Er kann es, aber er muss auch echt den Weg gehen.
Richtig viel arbeiten. Ne, wie Heinz Strunk sagt, Amateure warten auf Inspiration, Profis arbeiten. In Bezug auf Schriftstellerei.
Diese ganzen so Aphorismen und so und Kalendersprüche hasse ich so, aber wenn, dann von Heinz Strunk.
Ja, von Heinz Strunk sind sie in der Regel gut. Auch einer meiner Favoriten ist, ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd, aber ein Reiter ohne Pferd? Ja, denk da mal drüber nach. Ich auch glaube. Ein
bisschen nah verwandt mit Bernd Stromberg, aber irgendwie geil.
Das kommt, also deine Frage jetzt, das kommt wirklich echt ein bisschen drauf an, welche Art von Fähigkeit das ist. Ich würde zum Beispiel behaupten, so Musikinstrumente lernen, Gitarre, Klavier, Bass, Schlagzeug. Ich glaube, wenn ich da das Talent hätte, was man meiner Meinung nach für Exzellenz auch braucht. Also man muss hart arbeiten, aber man braucht auch ein Grundtalent. Man braucht eine Neigung, irgendwelche Vorteile in einem drin, die einen dabei unterstützen, dieses Niveau zu erreichen. Ich glaube, wenn ich das in diesen Bereichen hätte, dann hätte ich das aktivieren können, dass man dann auch so eine Zukunftsvision hat, eine realistische. So, wenn ich jetzt noch weitermache, dann. Also ich glaube, das habe ich lang und viel und oft genug gemacht, um das beurteilen zu können, dass es auf diese Dinge bezogen nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es nicht irgendetwas gibt, was ich noch nicht entdeckt habe. Aber das wären so Sachen, da hätte ich genügend Spaß auch an der Sache gehabt, um mich da rein arbeiten zu können, wenn es sich nur nach Arbeit anfühlt, und das wäre für mich zum Beispiel sowas wie so lange an Texten feilen, bis ich wirklich zufrieden damit bin, das weiß ich, weil das habe ich versucht, da habe ich überhaupt gar keine Disziplin. 0,0 Disziplin.
Ja.
Gar nicht.
Aber mangelt es ja, okay. Das heißt, da würde es auch, wenn du das Talent hättest, nicht klappen.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich probiert, ernsthaft. Weil man auch ein bisschen ja Angst vor dem Ergebnis hat. Habe ich vielleicht schon mal drüber gesprochen. Das sage ich zu häufig zurzeit.
Meinst du Angst vor dem Ergebnis im Sinne von, es ist dann doch nicht so gut, wie du gedacht hast?
Ich stecke ganz viel rein und denke, okay, wenn ich, ne, Profis arbeiten, ich mache die Arbeit.
Ja.
Und wenn, was ist, wenn das, also zurzeit kann ich mir immer erzählen, wenn ich es tun würde, wäre es vielleicht gut. Aber wenn ich es erstmal tue, das nicht gut ist.
Naja, aber da haben wir ja auch vor vielen Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das ist dann einfach auch eine Sache der Übung. Und dazu gehört dann auch nicht von Anfang an genau das perfekte Ergebnis schon vorweisen zu können.
Man muss ganz viel produzieren.
Ganz viel genau, Text, ganz viel Ausschussware sozusagen erstmal haben, bis dann auch mal was Gutes dabei rauskommt.
Das ist die Arbeit der Profis.
Ja.
Und das ist die Arbeit, die du und ich nicht machen.
Richtig.
Deswegen sind wir die beleuchteten Brüder.
Wo wir nicht so viel investieren müssen, außer unsere Zeit.
Ja. Und auch davon überschaubar viel.
Richtig. Und trotzdem haben uns die Leute lieb.
Trotzdem haben uns die Leute lieb, genau. Aber wahrscheinlich würden sie nicht sagen, dass wir ein exzellenter Podcast
machen. Was würde denn einen exzellenten Podcast ausmachen?
Also wenn man das Wort falsch benutzt, dann kann man ihn auch exzellent nennen. Ich würde sagen, ein exzellenter Podcast kann zum Beispiel...
Es wird sich nicht versprochen. Es wird sich nicht unterbrochen.
Ach so. Ich hätte jetzt eher so gedacht, so... hat ein wirklich gutes Gefühl für Themen oder hat eine wahnsinnig gute Recherche und hat, ne, also Exzellenz kann, finde ich, eigentlich auch nur etwas sein, was viel durch Übung hervorgebracht ist. Wenn man einfach sozusagen so ein Genie ist oder eine gute Chemistry hat und einfach schlagfertig ist oder sich die Bälle zuspielt oder so, das ist nie Exzellenz. Exzellenz geht, glaube ich, nur durch Schliff. Kannst nicht exzellent, also du kannst natürlich sehr, sehr
also man muss investiert haben, um überhaupt in diese Sphäre vorzubringen.
Nee, das glaube ich nicht. Also dann ist es, würde man es nicht exzellent bezeichnen. Ich glaube, exzellent ist sozusagen, es ist ja das von Auszeichnung. Also da hat man sich hervorgetan gegenüber anderen, dadurch, dass man den extra Aufwand gemacht hat.
Und wenn man das, weiß ich nicht, Privileg, Glück, genetische Disposition hat, dass man...
die Dinge zufliegen.
Und dann kann man nicht mehr exzellent sein in diesem Bereich.
Nein, dann kannst du halt irgendwie...
Mozart, ist das nicht so ein Beispiel?
Ja, ich würde denken, da kommt beides zusammen. Ich glaube schon, dass Mozart sich nicht einfach nur hingelegt hat und lazy so ein paar Noten hingeschrieben hat, sondern der hat halt beides gehabt. Und wenn du ein gewisses Talent hast in bestimmten... Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob man beim Podcast überhaupt von Exzellenz sprechen kann, aber wenn du einfach einen wirklich unterhaltsamen Podcast hinkriegst, ohne viel Aufwand, dann ist der... gut, dann ist der unterhaltsam.
Aber nicht exzellent. Also sind wir nicht exzellent.
Wir sind auf jeden Fall nicht exzellent.
Weil wir nicht daran arbeiten. Weil wir einfach die Jingles so lange aufnehmen, auch wenn wir nicht, also einfach wenn es dann okay ist und nicht bis es gut ist.
Ja, wie häufig haben wir die aufgenommen? Aber auch das war auch eine außergewöhnlich...
Wir haben das außergewöhnlich oft aufgenommen für unsere Verhältnisse und das Ergebnis ist trotzdem nicht so gut.
So ist es.
Das ist unsere Exzellenz.
Und die anderen Jingles haben wir einmal aufgenommen.
Nee, richtig. Ja, okay.
Also Exzellenz braucht...
Weil wir einfach, wir sind die Mozarts des Podcasts, nur dass der sich noch hingesetzt hat. Wir sind die Version von Mozart, die sich hinlegt und irgendwelche Noten aufschreibt. Genau. Das sind wir. Also schon besser als bei den meisten, weil wir einfach Mozart sind. Also selbst wenn der Lazy auf der Seite liegt und seine Noten dahin
klatscht, geil anmaßen,
würde das schon ganz gut sein.
Im Bereich Talent mit Mozart vergleichen und sagen, der war halt einfach diszipliniert und hat das zur Welt umgebracht. Das fehlt uns noch.
Vielleicht kommen wir ja da irgendwann noch mal hin. Ich meine, wenn man unseren Podcast über jetzt die letzten Jahre so verfolgt, ich glaube, dann kann man auch die ein oder andere Metamorphose mitbekommen. Also oder Veränderung. Wir haben anfangs nicht gegendert zum Beispiel. Damit haben wir irgendwann angefangen.
Das ist unsere Metamorphose. Das ist aber
das ist ein
schwache
Teil.
Individuelle Metamorphose.
Nee, ich habe doch nicht
von individuell gesprochen. Ich würde uns jetzt... egal. Mach mal deinen Gedanken kurz zu Ende.
Ist fertig, mach mal.
Wir haben metamorphiert. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube ernsthaft, dass ein Podcast von Mozart zu seiner Zeit, also das wäre ziemlich aussehenserregend gewesen, aber wenn der damalige Mozart heute einen Podcast machen würde, wäre er wahrscheinlich nicht so gut wie unser.
Nee, weil wir besser sind als er.
Im Podcast.
Ja, dafür kann er besser Klavier spielen, ist doch okay.
Klavier spielen?
Piccolo, nee, Cembalo.
Du kannst gut Klavier spielen, lieber Mozart. weiß nicht, ob das seine hervorstechendste Qualität ist.
Ach Gott, der bestimmt, glaub's nicht. Der kommt bestimmt.
Er konnte gut Klavier spielen, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich nicht so gut wie viele Leute, die seine Werke gespielt haben. Ich glaube, seine Qualitäten in anderen Bereichen waren noch exzellent.
Oder es war beides exzellent, so wie die Texte und der Rap-Style.
Ja, wahrscheinlich konnte der auch richtig gut Klavier spielen.
Ich glaube schon.
Also auch wirklich nicht nur, also wenn du über jemanden sagst, dass der richtig gut Klavier spielen kann, dann ist das noch nicht auf Mozart-Level. Und Mozart ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Level der besten Pianistinnen der Welt.
Ja. Was haben wir jetzt da gelernt?
Nix. Wir haben nichts gelernt.
Exzellent.
Okay, darüber wolltest du wolltest also gar nicht über Exzellenz sprechen, sondern über Dendemann.
Naja, und was
und, das... Und über das Phänomen, ja,
verstehe. Genau, du hast es ja so schön zusammengefasst. Also, dass es irgendwie was Besonderes ist, irgendwie Leuten dabei zuzugucken, wie sie etwas so gut können oder einfach nur, weil sie etwas gut können, denen gerne dabei zugucken.
Das ist toll, ne?
Das ist wirklich toll. Deswegen gucke ich mir auch gerne Fußballspiele an von irgendwie zwei Mannschaften, die mir völlig Piepenhagen sind, wo ich aber weiß, dass da richtig gute Spieler und Spielerinnen mitspielen.
Ja.
So einfach guten Fußball sehen, ganz unabhängig, ob man jetzt da emotional verbunden ist oder nicht, finde ich schön. Ja. Matthew Bellamy von Muse.
Deswegen gucke ich gerne Tennis.
Matthew Bellamy von Muse. Wenn der Gitarre spielt, dann kann ich einfach 2 Stunden Konzert über nur auf seine linke Hand gucken. Und bin total happy und glücklich damit.
Ja, also ich weiß alles, was du meinst. Ich habe das eben schon, ich habe gerade bei dem Beispiel gedacht, ob ich vielleicht da nicht ganz so ein Draht zu habe, doch. Gerade zu dieser technischen Komponente. Aber soll das machen wir jetzt einen Pin rein. Ich hatte doch eigentlich noch irgendwas anderes zu dem Thema. Konzerte oder weiß nicht. Lass mal jetzt zu Spielplätzen wechseln.
Lass mal zu exzellenten Spielplätzen wechseln.
Ich wollte eigentlich nur von dir wissen, weil das ein Thema ist, über das wir, glaube ich, nicht ausreichend gesprochen haben, weil ich neulich viel Zeit auf dem Spielplatz verbracht habe, und zwar auf einem schönen Spielplatz, nämlich dem Alsterwiesen-Spielplatz, auf dem wir auch viel Zeit miteinander verbracht haben.
Bier trinkenderweise.
Was für gute Orte Spielplätze sein können, wenn sie, so wie es in Europa häufiger der Fall ist als in den USA, schön angelegt sind. Also nicht einfach nur ein abgezäuntes Gebiet mit diesen Gummimatten oder diesem Granulat, wo dann 3 Wippen draufstehen, sondern Landschaften sind, Spiellandschaften.
Meinst du jetzt für Kinder oder für Erwachsene oder beides?
Ja, das ist ja das Ding. Also zum beispielsweise dieser Alsterwiesen-Spielplatz. Da habe ich als Kind gespielt. Da haben so meine Eltern mit mir hingefahren. Das ist ein, was ich daran sehr gerne mag, ist zum einen, der hat unterschiedliches Terrain. Also der hat so Hügel und Täler. Und die Geräte das ist am Fluss. Die Geräte sind entzerrt, also es ist nicht einfach alles geballt, sondern du hast da ein paar Geräte, dann kommt ein kleiner Wald, dann kommt da wieder ein paar Geräte, dann ist da eine Sitzecke mit einem Grill und so weiter und dann ist da noch ein Spielplatz für kleinere Kinder und es ist alles nicht so eingezäunt und eingefercht und etikettiert, sondern es ist, du kannst so richtig darin toben und entdecken und forschen und über die Spielgeräte hinaus spielen, aber die Spielgeräte selbst sind auch geil. Und jetzt wollte ich eigentlich von dir aber ein bisschen profaner wissen, was sind eigentlich die geilsten klassischen Spielgeräte und welche Geräte sind seltsam und unnötig?
Für Kinder jetzt,
ja.
Aus Kindern.
Jetzt sind wir bei Kindern, denn das ist von den Erwachsenen, wir waren später als Jugendliche da, haben tagsüber am Fluss gelegen, wenn die Mücken kamen, sind wir nach oben gegangen und haben da angefangen Bier zu trinken, vorher gab es Hacky Sack und Gitarre.
Und Bier.
Und Bier. Und dann ging es bis in die Nacht so und jetzt... Als Vater ist es auch wieder schön, da zu sein. Ja, aber ich wollte eigentlich über die coolsten Spielgeräte
sprechen. Die coolsten Spielgeräte. Also, was mir da sofort einfällt, einer meiner Lieblingsspielplätze, als ich ein Kind war, und wo ich auch regelmäßig war, weil der auch direkt neben der Wohnung von meinen Großeltern gewesen ist, war der Spielplatz Alsterberg. Und der Spielplatz Alsterberg ist eigentlich so, da ist nicht so viel Wald. Er ist aber auch nicht so richtig granulat eingezäunt, aber er ist jetzt auch nicht sehr frei. Also er ist so ein bisschen so ein Zwischending.
Ja.
Aber näher dran am Granulat als an der Alster-Geschichte. Aber es war trotzdem einer der geilsten Spielplätze und zwar genau wegen eines Features. So eine
Seilbahn.
Seilbahn ist schon ganz oberstes Regal. Eine Seilbahn
hinten. Haben wir dir schon stolz gezeigt.
Ja, aber die ist, nicht, Seilbahn so, ist nicht, geil. Nicht so groß, so lang wie in Alsterberg.
Nein. Wir haben in unserem Garten eine Seilbahn. Und als Wiesenfüße gibt es auch die geile lange
Seilbahn. Da gibt es auch eine, genau.
Und da bin ich nämlich jetzt auch wieder x-mal gerade runtergefahren. Kann ich auch jetzt immer noch mit meinen 240 Kilo machen. Da nehme ich viel Anlauf, schwing mich drauf und rausch da runter. Das ist toll. Das ist ein gutes Gefühl.
Ja, also das war immer so eine der absoluten Highlights. Was ich auch immer richtig cool fand, aber das ist eigentlich nicht so eigentlich ein Spielgerät als solches, aber wenn du bei Planten und Blumen,
ja,
da gibt es ja diesen auch geilen, super geilen Abenteuerspielplatz.
Mit den Bullerbergen
heißen mit die, glaube ich. Genau, Bullerberge, also so Kletterberge. Also im Grunde ist es ein Klettergerüst, wo noch so an den Seiten so runde, flächige Dinge rangebaut worden. Wie so Berge, genau. Wie so Berge, dass man da so
holstige,
geil runterrutschen kann.
Ja, aber wirklich riesengroß.
Ja,
sehr, und dann sind die mit Tunneln miteinander verbunden. Du kannst in den Dingern hochklettern. Und
das hier ist natürlich schon sehr speziell, aber daran muss ich auch denken. Dann finde ich, dass so eine klassische Drehscheibe auch schon richtig gut sein kann. Gerade wenn man mit mehreren Leuten ist und dann liegt irgendwie eine Person und zwei laufen und müssen dann immer über die Person rüberspringen, während man sie anläuft sozusagen, dass sich die Scheibe dreht. Das fand ich auch immer ganz gut.
Die Drehscheibe ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt diese Frage gestellt habe.
Ja.
Ich bin völlig fasziniert
die von Drehscheiben. Geil. Das ist so gut, dass sie die schräg gestellt haben.
Das ist so gut, dass sie die schräg gestellt haben.
Und ich was gedacht.
Ich lag da neulich drauf. Und habe die Augen zugemacht und meine Tochter hat Anschwung gemacht und hat dann manchmal die Richtung gewechselt. Und ich habe das nicht richtig mitbekommen und irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und bin nicht in die Richtung gefahren, in die ich dachte, dass ich fahre. Was ein krasser Effekt war.
Da hast du erstmal alles vollgekotzt.
Nee, ich habe ein Problem so mit Drehdingern, aber ich habe bei Drehscheiben geht das. Aber das ist gleichzeitig, wenn du willst, ein krasser Thrill, mit dem du läufst drauf und ganz schnell. Es kann aber auch ein ganz gemütlicher, toller Ort sein, zum einfach nur drauf chillen und sitzen und so ein bisschen hin und her schwingen.
Ja.
Und wenn du dann auch einfach nur die Drehung gerade so machst und du sitzt zu zweit drauf und redest einfach nur.
Ja.
Was für ein toller Ort. Und dann gibt es halt
dieses... Ja, gerade das, was du eben meintest, dieses so, man bewegt sich hin und her und versucht gerade so nicht über den Kipppunkt zu kommen, dass man sich dreht, sondern dann immer wieder zurückschaukelt letztlich. Ja, ist schon ein gutes Gerät.
Wirklich ein fantastisches, ganz, wie die meisten guten Sachen, simples Design.
Ganz schön gefährlich auch.
Ja, finde ich auch so, gerade in Deutschland so mit Sicherheitsbedenken und so, weil da hast du dieses krasse Rotationsding. Aber wie einfach
ist es? Ohne, dass man sich festhalten kann.
Eine Platte mit diesem silbernen Rand, super simpel, ist auf fast jedem Spielplatz zu finden.
Mit diesem sehr grippig, von der Oberfläche her, guter Grip.
Ganz, und dann der Sand, der sich darauf durch die Fliehkräfte bewegt. Und dann, ich habe, wie viel Zeit ich in meinem Leben damit verbracht habe, Sand von Spielgeräten zu pusten oder zu einfach so. Das ist auch eine gute. Und das, gute Spielplätze bieten Räume für verschiedene Funktionen. Zum Verweilen, zum Spaß haben, zum Grenzen austesten, zum Balance halten, zum Ausprobieren. Also das ist ja wirklich... Ach, einfach ganz toll.
Mir war bis eben wirklich nicht bewusst, wie schön dieser Spielplatz da an der Alster ist. Mhm. Als Kind war ich da nicht, also als ich selber Kind war und auch Spielplätze frequentierte, um zu spielen, da waren wir da nicht. Da sind wir dann zu anderen, zum Beispiel zu Planten und Blumen gefahren. Das war immer ein krasses Highlight.
Aber auch als wir da als Jugendliche waren und Unsinn gemacht haben, haben wir da ja auch die Sachen benutzt.
Da haben wir die auch benutzt.
Auf dieses krasse Klettergerüst hochgeklettert. Oder
habe mich mal ganz fürchterlich mit meiner damaligen Freundin gestritten, auf so einem Kinderklettergerüst. Ganz doll. So zwei betrunkene Köpfe, die beide nicht wissen genau, worum es geht, aber auf jeden Fall recht behalten wollen. Ja.
Ja.
Und da hättest du mal fast auf die Fresse bekommen.
Ja. Richtig.
Ja, geil.
Und schaukeln, auch klasse, jetzt meistens schwierig, weil ich zu breit bin mit meinen 240 Kilo.
Schaukelweitsprung.
Schaukelweitsprung oder auch ganz schaukeln und dann so links, rechts reindrehen. Mhm, und,
oder auch im Sitzen reden und sich währenddessen ganz oft in sich selber treten und sich dann loslassen vom Boden, um wieder zurückgedreht zu werden.
Ich habe so in der 5. Klasse mit einem guten Freund, da hatten wir zwei wirklich exzellente Schaukeln.
Die eine gute, der hat man einfach gern bei der Arbeit zugeguckt.
Gut, wirklich. Gute Schwunghöhe, also lange Seile, genug Platz für die Beine, breit genug, gute Sitzding. Und da haben wir einfach die Nachmittage verbracht. Da waren wir einfach auf diesen Schaukeln und haben geredet.
Ja.
Währenddessen saßen wir nebenan auf den Schaukeln und haben dann manchmal noch irgendwelche Manöver probiert, aber manchmal saßen wir da einfach nur und haben so unsere Zeit vertrieben. Das war auch schön.
Good times.
Good times.
Für Leute, also, die 1995 so alt waren wie Benny damals, die können relaten.
Auch mit Dendemann.
Auch mit Dendemann können die relaten.
Weil er das in seinen Texten alles so gut abbildet. Ja.
Ja.
Der hat aber jetzt nur eine Tour gemacht, da kommt kein Album.
Er hat auch einen neuen Song veröffentlicht, der klingt wie ein Song von 1999. Er samplet auch Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich vermute, dass ein Album kommt, aber noch ist nichts veröffentlicht. Aber Blond hat einen neuen Song gemacht. Hast du den schon gehört?
Nee.
Das ist ein heftiger Ohrwurm, aber ein geiles Lied.
Cool.
Richtig geiles Lied. Da
kommt da vielleicht auch nochmal ein Album.
Kommt, am 23.05.
Das ist ja schon bald.
Ja.
Ey, wir sind schon mitten krass im Jahr, oder?
Ja. Der 18.03. Aber ja, bald ist Uhrumstellung hier auf Sommerzeit.
Sehr bald.
Anderthalb Wochen noch.
Was, ist das nicht jetzt schon dieses Wochenende?
Nee, nächstes. Das letzte Märzwochenende.
Hm. Dann ist auch nach dem anderen, nach dem kalendarischen mit Dingsbums, ja. Frühlingsanfall.
Dann ist Frühling überall. Donnerstag soll es 18 Grad und Sonne werden, laut meiner App.
Ja.
Nachts ist es aber immer noch minus 1.
Wir kriegen aber die ganze, ja, das ist krass. Wir kriegen jetzt die ganze Woche nur Sonne.
Sonne, Sonne, Sonne.
Letzte Woche war schon
das Sonne. Ist aber nicht mehr interessant für die Leute da draußen.
Doch, die freuen sich doch auch darüber. Es ist wirklich.
Ja, aber vielleicht wohnen die ja ganz woanders
jetzt, und haben das gerade. Wie viele Jahre machen wir jetzt diesen Podcast? Und wie häufig sage ich immer, das Leben kehrt zurück. Ich werde wieder, es ist alles wird wieder.
Immer gut. Im Frühling.
Es ist vielleicht ist jetzt Zeit, mein Leben Mal. Zu überdenken, wenn ich das feststelle, dass ich einfach offensichtlich so krass darauf abgehe und es mein Leben so doll verbessert und ich offensichtlich mehrere Monate lang in meinem Leben jedes Jahr nicht das richtige Leben lebe.
Das kommt drauf an, ob dir das nicht das richtige Leben leben währenddessen bewusst ist oder dir immer erst im Nachhinein auffällt, ja, wenn der Frühling kommt.
Ich bin ja eher da die positive Variante. Ne?
Ja.
Ich bin ja eher so, dass ich mich einfach immer über alles freue.
Ja.
Ja. Und vielleicht würde es mir nicht so bewusst werden, wenn ich irgendwo leben würde, wo es das Wetter durchgängig gut
wäre. Das ist ja das, was ich nie verstehen kann. Auch da, meine Mama ist da eine solche Person, die sagt, sie würde am allerliebsten irgendwo wohnen, wo immer Sommer ist. Also wo immer warm, immer Sonnenschein, kein Regen, Strand, Meer. Das wäre so ihr absoluter Traum. Das wäre mir zu langweilig. Also
ja,
man braucht doch die...
Ja,
die Downs, um sich über die Ups zu freuen zu können.
Aber ich würde gerne die Verteilung anders machen. Dass man einen Monat aus dem Winter in den Sommer schiebt. Oder von mir aus lieber aus dem, irgendwie, man macht aus dem Februar noch einen Mai.
Ich verstehe das natürlich, aber ich kenne das von mir. Ich freue mich natürlich auch, wenn es dann wieder warm und schön wird und man nicht sich entscheiden muss, ob ich morgens friere oder mittags schwitze. Mit Kleidung und hinfahren und zurückfahren. Aber ich finde es richtig geil, auch wenn das so ganz lange Winter sind, wo es ganz scheiße ist und man sich super schlecht fühlt, ganz lange, weil immer wenn man weiß, man hat jetzt wieder einen Tag geschafft, dann ist wieder ein Tag geschafft. Und alles Geile liegt vor einem.
Ja,
und dieses zu wissen, das Geile kommt noch.
Ja, aber wäre das nicht auch
ist so, doch viel besser, als wenn man es schon angefangen hat. Ja, das ist so. Ja, das ist so, wie ich mir jetzt immer oft vorstelle, wie geil es wäre, eine 4 Tage Arbeitswoche zu haben. Immer am Sonntag denke ich, oh, wenn ich jetzt morgen noch frei hätte, das wäre so gut. Dann würde ich am Tag danach mit so viel Elan in die Arbeit starten. Wahrscheinlich ist das nicht so.
Vielleicht
ist irgendwann würde man dann auch noch den vierten.
Aber die Leute in südlichen Ländern sind glücklicher.
Ja, sind sie, ne?
Ja, sind sie.
Aber ist es jetzt das Wetter?
Oder aber es geht mir gar nicht so sehr um den Sommer und Strand und Sonne, sondern es ist ja schon so, dass ich einfach auf diesen Wandel krass abgehe. Und dieses und ein bisschen mehr Licht, das reicht ja schon. Ein bisschen mehr Sonne.
Aber wenn sich der Winter in deine Seele rein verhärtet, dann ist es doch umso befreiender, wenn dann die ersten Knospen blühen.
Ja, vielleicht. Das ist die Frage, ob es das wert ist. Aber ja, irgendwie ist es das wert. Aber man, also
nee, es ist ja vor allem alternativlos. Was willst du denn machen? Willst du dann doch? Es gibt ja viele Leute, die gerade in den Wintermonaten dann echt mal in die Sonne fliegen, um dieses so ein bisschen aufzubauen.
Ja, das war früher mal mein Mantra, als ich noch kein Problem mit Fliegen hatte, dass ich gesagt habe, wenn Urlaub so woanders, denn doch am besten im März oder im Herbst, aber eigentlich am besten im März, um sozusagen dann schon mal.
Ich glaube.
Und wenn man dann wiederkommt, ist es auch schon zu Hause ein bisschen weiter.
Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwo Urlaub, also im tiefen Winter in Deutschland Urlaub gemacht, wo es dann am Urlaubsort mega schönes Sommerwetter war. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
Wenn du irgendwie, ich weiß nicht, wo das war, aber ich erinnere, dass ich irgendwie in Hamburg losgefahren war, da war so Matschschnee, es war so richtig grau. Du steigst ins Flugzeug, steigst aus und du hast dieses, wenn du aus dem Flugzeug rauskommst, im Flugzeug ist ja diese seltsame klimatisierte
Zwischenwelt.
Ja. Und diese Schleuse. Und dann kommst du da raus und dann wirst du davon gepackt. Das ist eine krasse Sensation.
Also ich kenne das jetzt schon von Sommer zu Sommer, weil sich ja auch Sommer in Deutschland anfühlt. Und Ägypten unterschiedlich anfühlen. Ja. Oder Griechenland oder so. Ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber dieses von richtig eklig in richtig schön, habe ich
nicht. Ab durch die Zauberkugel.
Und vor allem auch zu diesem Zeitpunkt, wo dann auch wirklich die Dunkelheit und das Wetter oder so auf die Stimmung drückt.
Ja.
Und dann in die Sonne fliegen, habe ich bisher noch nie gehabt. Mal gucken, ob das irgendwann kommt. Jetzt erstmal nicht. Nächste Woche ziehe ich um. Am Wochenende ziehe ich um.
Ja.
Bist du traurig eigentlich?
Ja. Ja. Weiß ich nicht. Es ist irgendwie, dadurch, dass es sich ja schon so angedeutet hat und dass es auch irgendwie
schon länger Thema ist.
Schon länger Thema ist und so. Und das ist alles so. Und wir haben es, das muss man ja auch sagen, wir haben es nicht so genutzt, wie wir es hätten nutzen können.
Ja.
Die direkte Nachbarschaft. Also im Wesentlichen war es eine krasse, bequeme Verkürzung des Weges zum Podcast. krasse Zeitersparnis und sicher auch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir so viel mehr uns gesehen haben und so viele Sachen gemacht haben, die wir nicht hätten machen können, wenn du nicht hier gewohnt hättest. Oder?
Ich kann mich kaum daran erinnern, wie es war, nicht gegenüber von dir zu sein.
So ähnlich.
Du warst, nur ein bisschen unbequem.
Also wir haben uns häufig länger gesehen.
Ja.
Aber auch so hat, also ich weiß nicht, ich glaube, es gab schon so ein paar Konstellationen und es ist, glaube ich, eher so, dass ich denke, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber vielleicht auch nicht.
Ja, nö, glaube ich nicht.
Ist schon okay.
Dafür haben wir schon das Beste rausgeholt.
Und außerdem bist du so erleichtert davon und positiv darauf, dass ich irgendwie das gar nicht schade finden kann, weil ich mir auch will, dass es dir gut geht.
Ich muss dir gleich nochmal erzählen, warum die neuen Nachbarn richtige Arschlöcher sind. Außerhalb des Podcasts.
Die neuen oder die anderen?
Die unter uns.
Ja, das habe ich, die Geschichte kenne ich, glaube ich.
Noch nicht im Detail. Das geht noch weiter. Das ist jetzt aber nichts für eure Ohren. Sonst komme ich ins Gefängnis. Und wenn ich ins Gefängnis komme, dann können wir diesen Podcast nicht mehr weitermachen. Doch, ja.
Wir kommen zum Schluss. Ich wollte noch ein paar kurze Sachen. Einmal wollte ich noch, weil ich das vorhin mit dem Grill angeschnitten habe. Mhm. Dabei habe ich nochmal über das Grillen nachgedacht. Und dass ich einfach Grillen wirklich nicht so richtig verstehe. Also da können wir einen ganzen Podcast mit darüber füllen, über diese ganzen Grillthemen und wie die Leute grillen.
Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Aber eine Sache, die wirklich immer gleich abläuft, ist, dass beim Grillen dann irgendwie relativ am Anfang Leute anfangen, so dicke Kartoffeln in Alufolie zu wickeln. Und dann legen die in die Glut vom Grill.
Habe ich noch nie gesehen.
Hast du noch nie gesehen?
Nee, glaube ich nicht. Also ich kenne Kartoffeln in Alufolie, aber nicht in der Glut.
So, und dann werden die in die Glut gelegt. Und dann ist es so, dann wird alles gebraten und gebraten und gebraten. Und zwischendurch, ja, und zwischendurch gucken die dann mal da rein und so, und dann sind die noch nicht durch und so. Und ganz am Ende, wenn es dunkel ist, wenn die Glut schon so ein bisschen runter ist, wenn alle
satt sind. Oh, wir hatten ja noch Kartoffeln.
Dann kommt immer das Ding so, hier sind noch die Kartoffeln. Und dann sind aber alle satt und keiner will die mehr haben. Und dann gibt es immer noch so eins, zwei, und es sind immer Frauen, die dann noch so eine Kartoffel nehmen. Und die ist dann entweder verbrannt, außen komplett verbrannt, oder sie ist immer noch roh, meistens irgendwie beides. Und keiner hat mehr Bock gehabt darauf.
Ja, Kartoffeln.
Und ich habe noch nie erlebt, dass das ein Erfolg war. Und trotzdem wird es immer wieder gemacht. Ach, wir haben ja auch, man kann ja auch noch Kartoffeln in die Glut legen. Wer hat die Alufolie? Und es ist einfach immer scheiße.
Also ich habe sehr häufig gegrillt in meinem Leben. Ich komme aus einer Grillfamilie und da wurden nie Kartoffeln
gegrillt. Ja gut, aber vielleicht in der Grillfamilie, weil da ist das Grillen auch das Richtige.
Ja, wenn aber du auch dann bei
anfängst, mit anderen Leuten zu grillen.
Nee, ich habe ja auch mit anderen Leuten viel gegrillt und man da kann hat auch das
ohne nie Fleisch gemacht. Spaß haben. Und dann geht das los und dann kommen die mit ihren Paketen mit Feta, die total geil sind oder sein können. Aber auch das ist, und es ist alles ist immer so halbgar im wahrsten Sinne oder es ist immer verbrannt und roh. Es ist so viel Scheiße am Grillen. Dann fallen die Würste in die Asche. Dann hantiert da irgendwie einer und dann sagen die, naja, du musst das ja auch richtig machen, da brauchst du schon so einen ordentlichen Webergrill und guck mal, was ich habe. Und dann haben die da 1000 Zubehörteile und ich denke immer, ihr wollt billiges Fleisch oder auch in jeder Gehaltsgruppe super teures Fleisch zubereiten, nehmt euch eine fucking Pfanne. Was ist das Ding am Grillen? Ich verstehe es nicht. Aber diese Kartoffeln sind das größte Rätsel. Und während ich darüber gerantet habe, weil wir genau das gemacht haben, weil wir ja nun auch alle nicht so richtig Fleisch essen, aber meine Tochter nur mal Bock hat auf Grillen und Ferien, jede Idee ist eine gute Idee, haben wir das gemacht. Und dann waren am Ende alle satt und keine Ordnung mehr haben. Und dann lagen sie aber noch länger drin und dann haben wir abends die rausgeholt, aufgemacht. Und sie waren mega geil. Es war einfach genau wie so, es hat gerochen, es war genau wie so eine Kump hier. Und den ganzen Rant, den ich eben gemacht habe darüber, den ich auch da schon, glaube ich, abgelassen hatte, da saß ich da und dachte, das ist einfach das Geilste. Die Leute hatten recht, aber sie haben es einfach nie durchgehalten.
Ich kenne es so, dass Kartoffeln gekocht werden.
Du musst es als zwei Mahlzeiten machen. Eine ganze Kartoffel, eine komplette Kartoffel. Ja, ja, ja. Machst du die auf und sie ist komplett lecker in und schmeckt auch anders, als wenn sie gekocht ist.
Ah.
Und dann hatten wir noch so Remouladen-Krocksoße über und dann habe ich die da reingedunkt. Und das war die einfach, du musst es als zweite Mahlzeit machen. Du grillst und 6 Stunden später isst du Kartoffeln. Mit Remouladensoße vom Krockmann und bist einfach glücklich.
Ja, wenn das so einfach ist. Lifehack. Tut die Kartoffel in die Glut, wartet lang genug. Habt gutes Krockmann-Dip-Zeug da und los geht's.
So, und jetzt kommt zum Schluss noch eine Sache, die ich glaube ich schon ungefähr 3-mal angebracht habe, aber ich komme nicht dahinter. Ich habe es heute schon wieder erlebt. Warum alte Leute seit 30 Jahren gleich bleiben?
Da haben wir auch gerade erst drüber gesprochen.
Aber ich habe es seitdem noch mal mehrfach erlebt. Und sie sind eine Karikatur ihrer selbst. Und ich kann es nicht verstehen. Ich stehe im Supermarkt hinter einem alten Pärchen. Und sie sehen einfach aus, als hätte man sie aus meiner Vergangenheit ausgeschnitten und in die Gegenwart copy and pasted. Dieselben Kleidung, dieselbe Dynamik untereinander. Und dann packen die auf das Laufband 10 dicke billige Schokoladensahnepuddings und nicht viel mehr andere Sachen und bezahlen mit einem 100-Euro-Schein.
Besser als mit Kleingeld.
Das ist so unfassbar. Und ich sehe genau, wie die abends schweigend an ihrem Tisch sitzen mit so Deckchen, so Spitzendeckchen oder vom Fernseher vielleicht auch und sich diese Und diese Puddings, die sind ja auch so, du siehst ihn gleichzeitig an, wie billig sie sind. Und dann haben die aber immer so Namen wie Goldtraum mit so einer verzierten Schrift. Ja, so nach dem Motto, wir gönnen uns heute mal was.
Schön Goldtraum.
Und es ist aber so 49 Cent Press-Sahne-Pudding mit dieser ekligen Sahne. Furchtbar. Und du siehst sie richtig, wie sie sich in ihre alten Münder diese Schokoladenpampe schmieren. Und dann mit einem 100-Euro-Schein bezahlen.
Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich finde diese Puddinge ganz geil. Also
ich kaufe
mir die nicht.
Ist es nicht
aber
so,
ich kaufe mir generell kein Pudding.
Es ist auch gar nicht gegen die Puddings.
Ja, okay.
Es ist dagegen, sich 10 Stück davon auf den Stand zu legen, zu zweit. Sie waren beide zusammen einkaufen, um sich 10 Puddings zu kaufen. Und weiß ich nicht, vielleicht noch, ich weiß nicht was dann. Es war wirklich nicht viel anderes. Und dann der 100-Euro-Schein. Und dann heute beim Bäcker im Bahnhof, wo es wirklich um Geschwindigkeit geht. Langhornmarkt, oben. Ne?
Ja, ja, ja.
Und da steht vor mir eine 740 Jahre alte Frau. Und wie sie dann die einzelnen Centstücke auf das Ding legt. Und dann auch noch, na, da habe ich noch was für sie. Und du merkst so richtig. Und ich habe gedacht, okay, die Leute, die noch so richtig krass den Krieg erlebt haben. Und die Nachkriegszeit. Aber die sind doch jetzt inzwischen auch langsam alle weg. Aber die übernehmen diese Verhaltensweisen der alten Leute. Und dann denke ich immer, vor 20 Jahren wart ihr doch noch 50 oder 55. Wo kommt das her?
Wann passiert das, meinst du?
Wann passiert das? Und dann ist sie so umständlich. Und man sieht schon, wie geduldig die Frau hinter der Theke ist und trotzdem danach zum Schluss kommt. Und dann, als alles vorbei ist, setzt die Frau noch an mit ihrer langsam leisen Stimme und klönt noch. Dafür geht man zum Markt. Da setzt du dich auf dein Altherrenrad, fährst entspannt dahin. Auf dem Markt kannst du, wer auf dem Markt lange Zeit braucht, dem ist nichts vorzuwerfen. Dafür ist ein Wochenmarkt da. Aber du kannst dich nicht an eine Bahnhofsbäckerei stellen, dir ein Brötchen kaufen, mit 48 einzelnen Geldstücken bezahlen, die du nacheinander aus deinem Portemonnaie holst und dann noch einen Klönschnack anfangen. Das geht nicht.
Also solche Worte aus deinem Mund, wo du doch immer für die Menschlichkeit und Gesellschaft und Gemeinschaft bist und Austausch und Leute sollen zusammenkommen.
Doch keine Einbahnstraße.
Naja, sie wollte ein Gespräch, einen Dialog führen, die arme alte Frau. Vielleicht ist sie super einsam.
Dann soll sie auf den Markt gehen. Es war literally, der Markt war da. Es war 20 Meter weiter war der Markt. Sie kauft sich ein Brötchen an einem Bahnhofsbäcker, wo die Leute ihre Bahn erwischen wollen.
Und was wolltest du denn da überhaupt?
Ich wollte ein Croissant kaufen, weil wir auf dem Markt waren, um ein Familienfrühstück zu machen, weil da am Samstag ist da so ein kleiner Portugiese, der diese Croissants hat und man kann sich da hinsetzen und irgendwie ist es ganz schön sogar. Und der ist aber dienstags nicht da, was wir nicht wussten. Hm. Und dann haben wir entschieden, wir gehen stattdessen zum Isemarkt. Und dann war es aber schon so spät und wir hatten extra nichts gefrühstückt, dass die Kinder langsam auseinandergefallen sind vor Hunger. Und dann habe ich hier den ein Croissant geholt und die sind schon runtergegangen, weil die Bahn auch bald kam und wir wollten nicht noch mehr Zeit verlieren, weil es immer später wurde. Und dann stand diese Frau vor mir.
Hast du was gesagt?
Nein.
Ein Glück.
Auch vor allem, nein, auf, also Entschuldigung, nein.
Hä, also nach...
Ja, ich weiß, meine Episode neulich in der Bahn, ich habe doch nochmal drüber nachgedacht, ob das vielleicht doch ein bisschen überzogen war, dass auch meiner Stimmung an dem Tag geschuldet war. Ich habe seitdem nochmal beobachtet, ne, Telefonate in der Bahn. Mhm. Und es gibt beides. Mir ist tatsächlich aufgefallen, es gibt Leute, die sehr laut telefonieren, auch so, dass es mich stört. Aber das ist nicht zwingend notwendig und auch nicht so, wie ich in der Bahn telefoniert habe. Und sehr viele Leute telefonieren in der Bahn und bei den meisten stört es mich nicht. Und es sind auch unterschiedliche Arten von Gesprächen. Ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Medium, sondern worüber du sprichst und wie laut du sprichst.
Ich weiß ja ungefähr, wie du so sprichst. Das provoziert schon.
Ja, aber wenn ich mich mit jemandem in der Bahn unterhalte, also es ist vom Gespräch abhängig. Ich kann mich mit jemandem in der Bahn unterhalten und es kann Leute stören. Also es gibt, kennst du das nicht, wenn du jemandem gegenüber sitzt, also du sitzt mit mir in der Bahn und wir unterhalten uns oder auch nicht und neben uns, oder es gibt ganz viele Gespräche um einen rum, aber einige lenken einen ab und nerven einen richtig aufgrund der Buzzwords, die darin vorkommen oder aufgrund der Stimmlage oder
Lautstärke.
Vielleicht auch, aber es ist nicht nur die Lautstärke.
Aber die spielt schon eine wesentliche Rolle. Also man muss es ja überhaupt nur akustisch wahrnehmen in einer Bahn, die von sich aus schon nicht ganz leise ist und eben halt andere Leute, die sich eventuell auch in der Nähe unterhalten.
Also, ich streite nicht mehr ab, dass es stören kann, aber weiterhin finde ich es unangemessen, das entsprechend zu... Ich würde mich nicht bei jemandem beschweren, der in der Bahn laut telefoniert. Und ich finde, das muss möglich sein. Nicht laut.
Hat also sich niemand bei dir beschwert?
Doch.
Mit Blicken.
Es nervt ganz schön. Na gut, vielleicht habe ich sie auch ein bisschen provoziert. Ich war aber auch auf Krawall gerissen. Und sie war auch einfach scheiße. Ich wollte da einfach einen reinwirken. Das war so eine Situation, wo ich in dem Moment gemerkt habe, wenn ich jetzt nichts sage, ärgere ich mich hinterher. Und ich habe mich voll reingelehnt.
Deswegen warst du auch so stolz, als du davon
erzählt hast. Das war ich, genau. Ich war stolz auf mich selber.
Du bist deinem Bedürfnis nachgegangen.
Und wie gesagt, ich glaube, es hat die Richtige erwischt. Insofern habe ich kein schlechtes Gewissen.
Habe ich ja auch nicht prinzipiell angezweifelt. Mag ja alles sein.
Ich sage ja, die Lücke, die zwischen uns bestand, die ist ein bisschen zusammengewachsen auf meiner Seite.
Ich bleib hier.
Du bleibst da. Ja.
Habe ich auch relativ viel Zuspruch für
bekommen. Wusste ich schon.
Hattest du sogar gesagt und thematisiert. Wer das hören möchte, hört sich jetzt und jetzt sagst du, welche Folge das war.
Das weiß ich.
Wissen wir nicht. Eine Folge vor ein paar Folgen.
Aber ich habe gerade unsere vorletzte Folge, glaube ich, zu Ende gehört. Die so wunderbar endet.
Wie denn?
Du hast mich gefragt, was der Unterschied zwischen Märchen und Sagen ist.
Ja, das war schön. Das Lachflash-Ende.
Ja.
Das war wunderbar. Heute nicht. Heute wird nicht gelacht. Wir sind heute bitter und bierernst.
Donald Trump regiert die Welt.
Und das Elon Musk regiert die Welt, ehrlich gesagt. Und das ist auch schlecht für alle. Vielen Dank. Das war keine besondere Folge.
Endlich!
Würde
das ist was Besonderes.
Das hätte ich mal Hätte ich mal ankündigen sollen am Anfang, was wäre dann passiert?
Ja, das ist die erste nicht besondere Folge.
Schade, seit langer Zeit, dass wir nicht die Zeit genutzt haben oder die Möglichkeit, über Mr. Bean zu reden.
Mr. Bean steht in meinem Handy, weil wir auch Mr. Bean in den Ferien
geguckt haben. Ja, hattest du ja gesagt vorhin, darauf, deswegen
komme ich darauf. Ach so, scheiße, ich dachte, du hast jetzt noch einen anderen Mr. Bean.
Ich habe keinen Kontext, nur dass du das vorhin gesagt hast. Das vielleicht beim nächsten Mal.
Nee.
Wenn es in deinem Handy steht, dann...
Nein, es stand gar nicht in meinem Handy. Es steht in der riesengroßen Liste von Urlaubsdingen, die wir uns vorgenommen haben.
Dann schreib's doch mal in dein Handy.
Wir erstaunlich viel gemacht haben und wir haben immer noch weiter.
Ich wollte gerade sagen, es sind ja noch Tage da.
Es sind noch Tage da. An einem Tag davon werden wir deinen Umzug machen.
Und zwar der Tag, an dem dieser Podcast erscheint.
Der nächste Podcast dann aus der neuen Wohnung oder von hier.
Oder beides.
Oder beides.
Who knows? Wir sind die beleuchteten Brüder.
Ich werde dich nie wiedersehen, oder?
Das wird lange dauern auf jeden Fall. Vielleicht mal irgendwann zufällig. Wenn du auf dem Isemarkt bist, ist mein neuer Hut.
Oh Gott, ganz schön snobby heute.
Ja, super snobby, aber auch schön. Snobby.
Ja, so ist das. Die Snobs wohnen da, wo es schön ist.
Natürlich.
Die können sich ja auch suchen.
Ja, Gentrifizierung Deluxe.
Schnell erklärt.
Schnell erklärt am lebenden Beispiel. Ab nächster Woche. Nee, nächster Folge. Tschüss.
Tschüss.
Achso, gehabt euch wohl. So geht das.